Herzlich willkommen zu Was geht? N-Club fragt nach. Präsentiert von der Zeit und Ahoi Radio.
Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr alle hier so zusammengefunden habt. Wir haben auch gute Gründe, hier heute zusammenzukommen. Denn wir wollen mal fragen, was geht. Wir sind heute nicht beim N-Club. Wer war denn noch nie beim N-Club? Einmal die Hände hoch. Ja, erzählt bitte nicht, dass ihr beim N-Club war, das ist nämlich quasi die kleine Schwester zum N-Club. Der N-Club findet immer ganz woanders statt. Hier ist heute das Bühnengespräch. Und das fing irgendwann mal mit Robert Habeck an, das ging dann mit Olaf Scholz weiter. Und in diesem Sommer habe ich dann Peter Tschentscher und Stefan Weil getroffen. Und diese Serie wollen wir natürlich weiterführen. Und ich freue mich heute, Besuch aus Berlin zu bekommen und dann aber auch ein Lokalmatadoren, will ich sagen. Und ihr wisst natürlich alle, wen ich meine. Ich will nur kurz zum Ablauf sagen, wir werden jetzt hier ungefähr 90 Minuten beste Unterhaltung und beste Informationen liefern. Dann muss unser Gast, ähnlich wie Robbie Williams, ganz schnell ohne Hubschrauber direkt zum Hauptbahnhof, Gott sei Dank sind wir genau gegenüber, wieder nach Berlin. Da gibt's ja doch einiges zu tun. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt hier so zügig durchgehen. Wir haben dann noch zwischendurch immer mal oder auch am Ende, ich habe mich noch nicht entschieden, wann Sie drankommen, 5 Fragen der anderen Leute. Die sitzen ja alle schon gebannt in der ersten Stunde. Katrin Wirth-Überschell notiert sich jetzt gerade ihre ersten Fragen. Das ist gut. Und insofern werden wir jetzt hier eine launige Runde haben. Und wir gucken mal, wo es uns so hinführt. Ich habe gerade neulich jemanden erzählt, als Weil und Tschentscher auf die Bühne kamen, habe ich sofort meine Frage umgeschmissen, weil mir einfiel, wer vielleicht da war, kann sich erinnern, dass ich so dachte, Mensch, Weil ist Fußballfan und Tschentscher nicht so. Und es war während der EM und Weil ist bestimmt ganz traurig, dass er in Hannover keine Fußball-EM hat. Und dann habe ich mit der Fußball-EM angefangen. Deswegen, vielleicht fangen wir ganz anders an. Wir gucken mal. Jetzt darf ich aber kurz darauf eingehen, wer heute hier ist. Und zwar, da fange ich natürlich mit dem Gast an, der von weit her kommt. Jens Georg Spahn, geboren 1980 in Ahaus im Münsterland. Sie sind seit 2002 Mitglied des Bundestages. Von 2015 bis 2018 waren Sie parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und im Anschluss bis 2021 Bundesminister für Gesundheit im Kabinett Merkel. Aktuell sind Sie stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Sie sind Katholik und verheiratet. Dennis Thiering. Ja, Sie können auch klatschen. Dennis Thiering, geboren 1984 in Hamburg. Sie sind seit 2011 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und seit 2020 Vorsitzender der CDU-Fraktion hier in Hamburg. Seit 2023 sind Sie Landesvorsitzender der CDU Hamburg. Im kommenden Jahr möchten Sie erster Bürgermeister werden. Sie sind evangelisch, verheiratet und haben eine Tochter. Und jetzt darf ich Sie auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen. So, wir testen mal die Mikros.
Gibt es hier immer Eierlikör bei euch eigentlich?
Nee, das ist schon der erste Fehler jetzt, der letzte natürlich auch. Es ist Meierlikör nämlich. Und der heißt Meierlikör, weil es Eierlikör mit Mokka ist. Aber das müssen Sie beide sich jetzt noch redlich verdienen. Und in der, ich sag mal, auf der Bahnfahrt kann man dann schon mal einen nehmen. So.
Wir schauen mal.
Herr Spahn, Sie sind beide im Wahlkampf, also die Bundestagswahl steht bevor und auch die Bürgerschaftswahl. Wer hilft hier heute eigentlich wem?
Wir uns gegenseitig, würde ich sagen. Dennis und ich kennen uns schon eine ganze lange Zeit, arbeiten gut und gern zusammen. Ich schätze deine Arbeit, deinen Rat sehr. Und Hamburg ist in meiner Reise wert. Insofern würde ich sagen, Bund und Land Hand in Hand.
Schön.
Ja, genau so.
Herr Thiering?
So ist das ja auch in der CDU, dass man sich gegenseitig unterstützt. Nein, Jens und ich kennen uns lange, sitzen im Bundesvorstand zusammen und das ist das Tolle, wenn ich Jens frage, hast du Bock nach Hamburg zu kommen, sagt Hamburg ist eh immer eine gute Stadt, zu dem Format auch und von daher vielen Dank und deshalb unterstützen wir uns gegenseitig, ist doch klar. Ich meine, dafür sind die Wahlen auch nur eine Woche auseinander, von daher sind die Spielregeln etwas anders.
Was allerdings bei mir zu Hause nicht gegangen wäre, wäre Wahlen am Karnevalswochenende. In Hamburg geht sowas offensichtlich.
Was ist das?
Ja, siehste.
Dann frage ich doch gleich mal, wie sehr sind Sie denn noch, haben Sie noch Karneval im Blut? Also laufen Sie jetzt in Berlin irgendwie in Uniform rum? Nee. Oder ist das so ein Wochenende, wo Sie nach Hause fahren und dann nochmal sich auf den Wagen schmeißen?
Also Karneval in Berlin fühlt sich...
Wahrscheinlich so an wie in Hamburg.
Ja, also fühlt sich jedenfalls anders an als zu Hause, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt ja kein Rheinländer, sondern Westfale. Das heißt, bei uns gibt es eher so Karnevalshochburgen, versprenkelt, aber nicht überall. Aber ich komme aus so einer, 4000 Seelendorf im Münsterland. Und beim Karnevalsumzug am Rosenmontag sind, ich glaube, 1500 bis 2000 aus dem Dorf im Zug. Was eben zeigt, da sind alle unterwegs. Ich war mal Kinderprinz mit 12 Jahren, 1992, so lange ist das alles schon wieder her. Und habe das gerne immer gemacht, jetzt allerdings deutlich weniger, weil meine Freunde, mein engster Freundeskreis sagt immer, wir stellen uns um dich rum, damit dich keiner anquatscht. Aber es klappt nicht. Du kannst halt, und die Leute werden natürlich immer herausfordernder an so einem Abend. Und das, du kannst einfach nicht feiern. Es ist am Ende doch immer auch politisch. Bis zu einem bestimmten Grad ist das okay, aber irgendwann kippt das dann. Und deswegen feiere ich Karneval jetzt eher zu Hause.
Also herausfordernder heißt, sie werden immer betrunkener.
Nee, ja, die anderen eher auch.
Ja.
Und die Debatten werden halt, Sie wissen doch auch, wie das ist. Wenn, und dann kommt, werden die Debatten nicht leichter, dann wird es sehr schnell politisch. Und betrunken und politisch ist nicht immer eine ganz gute Mischung. Und deswegen habe ich da so ein, zwei Mal Erfahrungen gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, ab einem bestimmten Uhrzeit, einem bestimmten Grad der Stimmung ist es dann auch ganz gut gewesen.
Das sollte meine Brücke eigentlich sein zu Dennis Thiering, der wahrscheinlich noch nie Alkohol getrunken hat, weil er in der Jugend, wo alle anfangen, quasi eigentlich auf bestem Weg war, Profifußballer zu werden. Hat dann nicht ganz hingehauen, aber Karneval und Alkohol, also als Aufzählung, gibt's beides nicht bei Ihnen, oder?
Ja, ohne Alkohol muss nicht heißen ohne Spaß. Ne? Also wenn
das
Sie meine Freunde fragen, wenn wir auf dem Kiez unterwegs waren, sagten sie, hey, ich habe gar nicht gemerkt, dass du nichts getrunken hast. Also ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Ja, das war tatsächlich so. Ich wollte Fußballprofi werden, war auf einem guten Weg. Ich war immer sehr diszipliniert, deshalb auf den Alkohol verzichtet. Das bis heute beibehalten, da gute Erfahrungen mitgemacht. Und nee, aber Karneval ist nichts für mich. Selbst mit Alkohol würde ich mich da wahrscheinlich nicht so wohlfühlen. Ja.
Es gibt ja noch mehr Parallelen. Das ist nicht nur die Partei, sondern wenn ich jetzt aufzähle, Banklehre, Politikwissenschaften studiert und jetzt sehr ehrgeizig in der Politik unterwegs, dann gilt das ja für Sie beide. Ist so eine Banklehre eine gute Vorbereitung auf politische Arbeit? Das heißt ja immer so, man sollte auch mal irgendwie richtig arbeiten. Als ich Abi gemacht habe, sind eher die Leute, die ein bisschen bequemer waren, irgendwie zur Bank gegangen, weil sie nicht so richtig wussten, was sie machen sollten, aber in Mathe ganz gut waren. Wie ist das denn, Herr Thiering? Sie sind ja Sohn eines Handwerkers. Sie haben wahrscheinlich schon mal richtig Dreck unter den Fingernägeln gehabt, ne?
Ja, tatsächlich. Also in der Ferienzeit musste ich immer mit anpacken, habe mir ein bisschen das Taschengeld aufgebessert, weil mein Vater hat Steine geschleppt. Und aber mich hat mich immer interessiert, Zahlen, das ganze Bankgeschäft fand ich super interessant und deshalb habe ich bei der HASPA damals gelernt, ich weiß gar nicht, wo du warst, bei welcher Bank?
Bei der WestLB.
WestLB, guck mal, ich war bei der HASPA, war eine gute Zeit, habe nach der Ausbildung noch 4 Jahre dort gearbeitet, dann aber gemerkt, okay, irgendwie auf Dauer ist das nichts, dann habe ich nochmal Politikwissenschaften studiert und dann für einen großen Pflegeheimbetreiber gearbeitet. Ich meine, wir hatten auch mal damals eine schöne Veranstaltung zum Thema Pflege, erinnere ich mich gerne dran. Aber eigentlich komme ich aus dem Handwerksbetrieb und ja, habe mitbekommen, was es bedeutet, jeden Tag dafür zu sorgen, dass Aufträge reinkommen. Und von daher, glaube ich, eine gute Grundlage, um auch erfolgreich Politik zu machen.
Herr Spahn, wie war das bei Ihnen? Haben Sie so einen Ferienjob gehabt, wo Sie heute noch von zehren können?
2.
Kamala Harris hat irgendwie gesagt, sie wäre mal bei McDonald's gewesen, konnte man nicht so richtig nachweisen. Also seien Sie vorsichtig, was Sie jetzt erzählen.
Der andere ist dann, der Mitbewerber ist dann ja zu McDonald's noch jobben gegangen in den USA. Aber unabhängig davon, 2 Dinge habe ich als Ferienjob gemacht. Das eine ist Kellnern. Bei mir um 2 Häuser weiter im Dorf war der Saal, wo alle Hochzeiten waren. Habe immer auf münsterländischen Hochzeiten gekellnert. Und die Wahrheit ist, wir haben damals schon immer gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen, weil du die Tagesarbeitszeit, wenn es bis morgens um 6 geht, leider immer überziehst. Das ist bis heute ein Problem, dass wir da nicht genug Flexibilität haben. Also Kellnern. Und das zweite, Fegen. Ich habe in einem Maschinenbaubetrieb, ich glaube, vier, fünf Jahre lang gefegt und kenne diesen Geruch, wenn du so ein Maschinenbauunternehmen besuchst, den mag ich immer sehr vom Metall, dass da verarbeitet wird. Das hat mich geprägt schon auch, weil ich habe da meine ersten Euros, damals noch D-Marks, verdient. Und dann bin ich eben zur Bank nach dem Abitur, WestLB, damals gab es die noch. Das ist ja eine der Banken, die in der Finanz- und Bankenkrise sehr früh auf der Strecke geblieben sind. Damals, ich sage immer, als ich noch da war, ging es denen noch gut. Aber es ist nur ein temporaler Zusammenhang, kein kausaler. Und weil die auch in Münster waren, ich komme ja aus dem Münsterland, war das eine gute Option. Und danach ging es dann relativ bald, ich war noch eine kurze Zeit bei einer Tochter der WestLB, dann in der Politik los im Bundestag. Also ich hatte die Chance, Fußball ist nicht so meins. Die Fußballgene hat alle mein Bruder abgekriegt in der Familie. Mein Hobby war immer Politik tatsächlich auch. Und ich hatte dann die Chance, er wollte natürlich gerne im Fußball aus der Kreisliga in die Bundesliga sozusagen. Und ich hatte die Chance, eben in der Politik aus der ehrenamtlichen Situation, Stadtrat, Kreistag, dann für den Bundestag daheim zu kandidieren und konnte aus dem, was mich als Hobby sehr beschäftigt hat, dann Berufung machen.
Im Münsterland hat man ja eigentlich andere Hobbys, ne? Wenn ich das so klischeehaft sagen darf. Entweder man bewegt sich auf dem Pferd und züchtet die oder man fährt mit dem Fahrrad, wenn ich so den Münster-Tatort Glauben schenken darf. Fahren Sie heute noch Fahrrad? Also auf dem Pferd habe ich Sie noch nie gesehen, aber auf dem Fahrrad auch nicht.
Auf dem Pferd habe ich exakt einmal und da war ich dann nicht so lang, dass ich es seitdem nie wieder gemacht habe, als Kind einmal heruntergefallen. Und Pferde sind bei uns aber eher, ich weiß nicht, wie gut Sie das Münsterland kennen.
Ja, Warendorf.
Ostmünsterland sozusagen, ja. Östlich von Münster, Warendorf vor allem. Ich komme aus dem Westmünsterland, direkt von der niederländischen Grenze. Ich bin 6 Kilometer von der Grenze groß geworden. Die größte Stadt bei uns ist Enschede, direkt hinter der niederländischen Grenze, 120.000 Einwohner. Ich bin in 75 Minuten in Amsterdam und in 5 Stunden in Berlin. Also wir sind schon sehr stark Richtung Niederlande orientiert. Und da ist eher Fahrradfahren, weil alles flach ist. Sehr viel schöner und Fahrrad fahre ich bis heute gerne, ja.
In einer Zeit, wo wir jugendlich gewesen sind, sind wir auch mal nach Holland gefahren. Sie können da ja wahrscheinlich mit dem Fahrrad hingefahren sein. War da Rauschgift ein Thema? Weil ich sag mal, das war ja damals auf jeden Fall ein Thema. Und hat Sie das dann auch ein bisschen bestärkt, das alles zu legalisieren oder doch nicht?
Ja, doch nicht. Aber klar war das nicht. Ich meine, ich lebe ja auch auf dieser Welt. Und 15, 16, 17 ist das gleiche Thema. Damals schon gewesen, gerade auch an der Grenze natürlich. Die Coffeeshops kamen gerade. Ich würde übrigens nicht sagen, dass die niederländische Politik sehr erfolgreich ist in dem, was sie da macht. Wenn Sie durch Amsterdam mal gehen in jüngerer Zeit, da gibt es nur noch überall Coffeeshops von außen herein für die Touristen. Ansonsten ist in der Innenstadt nicht mehr so viel zu sehen. Aber unabhängig davon, ja, war das natürlich ein Thema. Hat mich aber nie weiter gereizt. Und gleichzeitig habe ich gesehen, auch im engsten Freundeskreis, dass klar viele, wie auch bei Alkohol oder woanders, damit umgehen können, aber halt bei dem einen oder anderen und aus meiner Sicht eben zu vielen, ist dann doch zu Problemen führt, zu Abhängigkeiten. Der hat am Ende seine Ausbildung verloren, weil er es morgens nicht mehr aus dem Bett geschafft hat. Zum Glück haben wir dann gemeinsam ihn da wieder rausgekriegt. Aber für einige ist eben auch das ein Weg in Probleme rein. So witzig, dass manchmal immer alles getan wird mit dem Cannabis. Und deswegen habe ich bis heute, bin ich nicht ideologisch. Also ich gehe nicht so durch die Welt und sage, es geht auf keinen Fall. Ich habe mir auch immer vorgenommen, mir die Länder, Oregon und andere, wo es schon länger legalisiert ist, einfach mal anzuschauen, ob das eingetreten ist, was angenommen wurde. Aber in der Abwägung komme ich bis heute zu dem Ergebnis, das Signal ist das Falsche. Und deswegen bin ich gegen Legalisierung, wohlwissend, nochmal, auch aus meiner Jugend, wie denn das manchmal im Leben so ist.
Herr Thiering, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Jens Spahn immer kommt, wenn Sie rufen, also alleine wegen Hamburg. Was für eine Anziehungskraft hat Berlin denn für Sie? Ja, Berlin. Wie oft muss man da beruflich hin irgendwie? Wahrscheinlich CDU-Bundesvorstand?
Und ja, wir haben einmal im Monat Bundesvorstand und dann bin ich nicht allzu häufig in Berlin. Also der Fokus liegt hier auf Hamburg, das ist ganz klar. Ich habe hier genug zu tun, deshalb habe ich auch gar nicht so viel Zeit, immer nach Berlin zu pendeln. Einmal im Monat haben wir Bundesvorstand, da sehen wir uns dann. Aber ich finde, Hamburg ist die schönere Stadt, deshalb zieht mich tatsächlich nicht allzu viel nach Berlin.
Herr Spahn, hat Hamburg irgendwann mal in der Lebensplanung eine Rolle gespielt? Und wie haben Sie vielleicht vom Münsterland aus auf Hamburg geguckt?
Also in der Lebensplanung, Sie meinen im Sinne von hier hinziehen oder so?
Naja, ist ja nicht ganz abwegig.
Nein, also. Das stimmt. Ist eine schöne Stadt. Ich genieße es auch sehr, außer jetzt im Moment. Sie wissen, Berlin-Hamburg dauert etwas länger als sonst aktuell. Aber ansonsten genieße ich es sehr, wie schnell es geht, was es auch möglich macht, mal für 1-2 Termine hin und her unterwegs zu sein. Ich bin gerne in Hamburg, bin sehr gern in der Elbphilharmonie, war beim Vicky Leandros-Konzert da das letzte Mal. Ich bin großer Vicky-Fan, tut mir leid, an der Stelle. Und also ich mag Hamburg sehr. Und für jemanden, der sozusagen mitten im Inland wohnt, ist natürlich hier in der Nähe der Küste, des Meeres mit dem großen Hafen, das hat schon alles eine andere Atmo, als ich es von zu Hause kenne. Deswegen mag ich es sehr.
Ja, wobei man sagen muss, da wo Jens herkommt, ist es auch wirklich super schön. Teile meiner Familie wohnen in Stadtlohn. Das ist nur unweit von dem entfernt, wo du wohnst. Und das ist schon eine schöne Ecke. Also ich glaube, da kann man gut wohnen. Aber
beruflich sind Sie trotzdem ja beide nicht so richtig rumgekommen, ne? Also alles, was Sie gelernt haben, haben Sie im Grunde ja vor Ort erstmal gelernt. Sie sind jetzt immer noch nach Berlin geweht worden. Herr Thering, Sie sind jetzt einfach immer in Hamburg, ne? Auf der anderen Seite ist das für so einen eher lokalen Job als künftiger Bürgermeister vielleicht doch auch gut oder fehlt Ihnen da möglicherweise die Weltgewandtheit?
Ich glaube nicht, dass, weil ich beruflich in Hamburg verwurzelt war, war ich ja trotzdem viel in der Welt unterwegs, habe viel gesehen. Das ist, glaube ich, wichtig, aber am Ende kommt es darauf an, hier vor Ort präsent zu sein. Das bin ich, hier kenne ich mich so gut aus wie nirgendwo, aber nichtsdestotrotz viel in der Welt rumgekommen zu sein, viele Länder gesehen zu haben, viele Kulturen gesehen zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt, aber dafür kenne ich Hamburg beruflich sehr gut und ich glaube, schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um eine Stadt gut zu regieren.
Herr Spahn, wenn ich Ihren Instagram-Account anschaue, sehe ich, dass Sie gerade in den letzten, ich sag mal so 2 Jahren, sehr viel unterwegs waren, also sich mit europäischen Politikern und Amtsinhabern getroffen haben. Ist das dann schon so ein Warmlaufen auf mögliche Aufgaben? Und wie konnten Sie das vor 2 Jahren schon ahnen, dass Sie so nah wieder ans Regierungsviertel rankommen?
Also muss ich noch mal sagen, als ich als Anfang 20-Jähriger nach Berlin gekommen bin, da war das für mich, ich komme aus einem 4000-Seelendorf, schon ein ziemliches Erlebnis erstmal. Zum einen natürlich beruflich, aber gerade in meinen 20er Jahren. Ich war mal der jüngste Abgeordnete in Berlin, das hat sich leider geändert. Aber jedenfalls in meinen 20er Jahren habe ich schon auch nochmal die große Stadt da kennengelernt. Der Teil gehört dann auch dazu. Für die Frage, unterwegs zu sein, ist einfach wichtig. Wir sind Deutschland, wir sind nicht Luxemburg. Was hier in Deutschland passiert, das nehmen wir manchmal selbst gar nicht wahr. Beschäftigt unsere Nachbarländer, das merke ich einfach aus der niederländischen Perspektive sehr, sehr stark. In den Abendnachrichten in den Niederlanden wird regelmäßig darüber berichtet, was in Deutschland passiert. Ist umgekehrt eher seltener der Fall. Das, was bei uns passiert oder nicht passiert, hat viel Einfluss auf andere. Und andersrum ist es sehr wichtig auch zu wissen, ich war in Paris, Den Haag und Warschau in den letzten Monaten, wichtig zu wissen, wie die Dinge eben in den Nachbarländern eingeschätzt werden. Und deswegen, ja, bin ich regelmäßig unterwegs und versuche, Kontakte zu pflegen, belastbare Kontakte zu haben, weil sie in der Pandemie zum Beispiel, weil ich eben auch vorher schon Kontakte gepflegt habe, kannte ich auch manche der Gesundheitsministerkollegen oder auch Regierungschefs in anderen Ländern der EU. Und das macht es immer, kennen Sie auch aus dem Alltag, es macht es immer leichter, wenn Sie jemanden anrufen in einer schwierigen Lage, wenn Sie ihn vorher schon mal kennengelernt haben oder als wenn Sie zum ersten Mal anrufen. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, so ein Netzwerk auch zu pflegen.
Herr Thering, was bedeutet denn konservativ für Sie? Und Herr Spahn, die Frage kriegen Sie auch gleich, darf ich verraten.
Ja, konservativ ist für mich schon zu gucken, dass man auf Bewährtes aufbaut und schaut, dass man es noch besser macht. Und ich glaube, das zeichnet unsere Politik auch aus, wirklich auf den erfolgreichen Wurzeln aufzubauen, immer zu schauen, was man noch optimieren kann. Und da sind wir als CDU jahrzehntelang sehr gut mitgefahren. Und von daher, glaube ich, muss man sich auch nicht dafür verstecken oder sich dafür schämen, wenn man sagt, man ist konservativ, wir sind eine konservative Partei. Haben aber auch einen liberalen Flügel, christlich-sozialen Flügel. Und das macht die CDU ja zur einzig verbliebenen Volkspartei in Deutschland.
Herr Spahn, haben Sie eine andere Definition oder wollen Sie lieber darauf eingehen, was das C bedeutet in CDU?
Das machen wir beides da, hintereinander. Ja. Nur zu konservativ und auch das C, das gehört für mich an der Stelle zusammen. Das ist auch der Grund, warum ich bis heute aus Überzeugung Christdemokrat bin. Ist für mich vor allem das Thema ideologiefrei. Und das kommt auch aus dem C durchaus raus, weil wir wissen, Paradies macht jemand anders. Das kommt im Jenseits, nicht im Diesseits. Die letzten Antworten werden nicht auf Erden gegeben. Wenn Sie das sozusagen als Grundblick auf die Welt haben, dann überhöhen Sie auch nicht die politischen Antworten und werden nicht ideologisch. Kommunismus, Faschismus war ja immer die Idee, sozusagen ein perfektes System auf Erden zu schaffen. Eine perfekte Gesellschaft, perfekte Gerechtigkeit, perfektes was auch immer, perfekten Menschen, perfekte Rasse, um diesen Begriff der Nazizeit zu benutzen. Und Menschen, die nicht mitmachen wollten, die wurden gezwungen, die wurden passend gemacht. Und aus diesem C und aus einem gewissen konservativen Skeptizismus und gleichzeitig eben Ideologiefreiheit ergibt sich für mich einfach, immer wieder zu wissen, wir können auch falsch liegen, Adenauer hat, finde ich, dieses Konservativ sehr schön zusammengefasst in den Satz, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, es gibt keine anderen. Also sozusagen die Welt, wie sie ist, die Menschen, wie sie sind, als Ausgangspunkt zu nehmen. Aber nicht, um zu sagen, ist halt so, kannst du nichts machen. Sondern um zu sagen, das ist der Startpunkt, um es jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Aber wir werden es nie perfekt machen, weil wir Menschen sind und eben Fehler machen. Und das, finde ich, ist so als Grundgerüst auch für ein politisches Verständnis. Eines, das eben am Ende bei Werteüberzeugung pragmatisch bleibt, nie verabsolutiert und ideologiefrei ist. Und das gefällt mir jedenfalls sehr gut.
Aber wenn für das Paradies andere zuständig sind, soll ich denn dann CDU wählen?
Wenn Ihnen Politiker das Paradies versprechen, sollten Sie sowieso skeptisch werden.
Aber was Sie machen, Sie sagen ja auch, jetzt wird alles viel besser mit der CDU.
Ja, aber ist ja ein Herr
Mayer. Das ist schon sehr nah dran.
Nee. Besser und perfekt ist ein Unterschied. Mhm. Und besser heißt ja tatsächlich, ein anderes schönes Bibelwort, suchet der Stadt Bestes. Jeden Tag der Ansatz ist, ein Stückchen besser zu machen. Aber immer in dem Wissen, ich sag's noch einmal, wir Menschen sind nicht perfekt. Wir wissen alle, was wir eigentlich tun sollten, dann kommen wir abends nach Hause, Kühlschrank auf, Schokolade. Der Mensch ist, wie er ist, auch mit seinen Fehlern und seinen Unzulänglichkeiten und trotzdem ist ja nicht der Punkt zu sagen, ist halt so, wie gesagt, ist alles schlecht, sondern zu sagen, trotzdem machen wir es jeden Tag noch ein bisschen besser, strengen uns ein bisschen mehr an, machen jeden Tag ein bisschen mehr einen Unterschied. Insofern besser und perfekt, das ist nicht das Gleiche.
Herr Thering, was können wir denn hier in Hamburg besser machen? Warum rechnen Sie sich Chancen aus, dass Leute Ihnen glauben, dass jetzt vieles noch besser wird?
Das wäre jetzt eine abendfüllende Veranstaltung, wenn ich Ihnen sagen würde, was es alles besser zu machen gibt. Aber ich glaube,
konzentrieren wir uns mal auf die wichtigen Dinge.
Genau, also ich glaube, grundsätzlich müssen wir erstmal festhalten und da, glaube ich, können wir auch mal nach Berlin gucken, geht es uns in Hamburg schon ganz gut. Wir haben ja eine tolle Stadt, aber trotzdem gibt es viele Bereiche, die einfach optimiert werden können. Ich meine, wenn wir vor die Tür gehen, uns das ganze Elend rund um den Hauptbahnhof angucken, Steindamm, Hansaplatz, St. Georg insgesamt, was das Thema Kriminalität angeht, zunehmende Drogenkriminalität. Ich glaube, das ist ein Thema, was dieser Senat 14 Jahre hat ignoriert, aus dem Fokus verloren. Und wozu das 2001 geführt hat, das sollten eigentlich allen Sozialdemokraten noch sehr bewusst sein. Deshalb das Thema Sicherheit, und für mich gehört zu einer lebenswerten Stadt auch immer eine sichere Stadt. Und wir wissen, dass Hamburg in vielen Bereichen eben nicht mehr sicher ist. Hamburg ist Hauptstadt des Islamismus. Auch das kann uns nicht zufriedenstellen. Und deshalb müssen wir einfach gucken, dass wir Hamburg zur sichersten Großstadt machen. Das muss uns antreiben. Das wollen wir jeden Tag besser machen. Und das Thema Verkehr, du hast es eingangs angesprochen, viele sind auch unterwegs, deshalb wollen wir ein bisschen später anfangen, aber das ist ja genau das Thema, was wir tagtäglich erleben. Hamburg ist deutscher Staumeister, nirgendwo stehen die Menschen so lange im Stau wie hier bei uns in Hamburg. Da gibt es viel zu verbessern, wir haben keine digitalisierten Ampeln, wir haben keine grünen Wellen und wir haben einen massiven Parkplatzabbau in den letzten 14 Jahren erlebt. Auch da können wir besser werden, wir können den ÖPNV noch besser machen, attraktiver machen, schneller machen, kostengünstiger machen. Ja, und der vierte oder dritte Punkt ist natürlich das Thema der Wirtschaftspolitik. Hamburg war im letzten Jahr auf dem vorletzten Platz aller 16 Bundesländer, was das Wirtschaftswachstum angeht. Unser Hafen ist in schwerer See von Platz 14 der weltweit größten Häfen 2011 vor Regierungsübernahme von der SPD. Heute sind wir auf Platz 23 abgerutscht. Also auch da sehen wir brauchen da den Turnaround im Hamburger Hafen. Der Hafen muss schneller werden, er muss günstiger werden und wir müssen insgesamt gucken, dass wir attraktiv auch für Startup-Unternehmer sind. Das sind wir aktuell nicht. Und diese drei Themen möchte ich gerne angehen ab März nächsten Jahres. Da gibt es viel zu tun. Wie Jens das gesagt hat, perfekt wird immer schwierig sein, aber wir wollen es besser machen und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es besser machen werden.
Herr Spahn, wir kommen jetzt mal zum ganz Aktuellen. Sie sind heute Morgen schon um 5:30 aufgestanden und haben gleich erstmal einen rausgehauen. Also gestern ist der Diktator in Syrien gestürzt worden, also hat das Land verlassen und Syrien hofft auf Frieden, gleichzeitig ist das Land weit entfernt von Stabilität. Und Sie wissen nichts Besseres zu sagen, als zu sagen, ich hätte jetzt einen Vorschlag, wie alle Syrer aus Deutschland jetzt mal ganz schnell wieder rüberfliegen. Ich hatte ein totales Störgefühl, als ich diesen Satz gelesen habe, denn ich finde, man könnte denen jetzt erstmal wünschen, dass demokratische Formen aufgebaut werden, dass die ihr Land wieder stabilisieren und dann kann man doch sagen, so und wer jetzt rüber möchte, kriegt 1.000 Euro und einen Charterflug.
Herr Mayer, schauen wir nochmal, was ich genau gesagt habe. Das erste ist einmal, es ist gut, dass Assad weg ist, dass dieses barbarische Regime weg ist, wenn man nur sieht, auch diese Folterkeller, was dort passiert ist, Krieg gegen das eigene Volk ja jetzt geführt, 15 Jahre lang. Es ist gut, dass er weg ist. Die Frage, was sich daraus jetzt ergibt, ist noch offen. Und ich habe ja im Grunde drei Dinge gesagt. Das eine ist, es wäre gut, wenn Deutschland, wenn Europa dort jetzt auch eine aktive Rolle hat, mitzuhelfen, dass es sich stabilisiert. Ich glaube übrigens, von einem sollten wir uns insgesamt mal verabschieden, dass wir immer denken, wir können überall gleich irgendwie Demokratie nach Schweizer Vorbild mal eben einführen. Erstmal ist es wichtig, Stabilität, Sicherheit und eine Perspektive für die Menschen möglich zu machen. Der zweite Teil ist, ich würde mir sehr wünschen, es gibt vier Länder, die ein großes Interesse daran haben, dass Syrien wieder auch eine Perspektive bietet. Deutschland und Österreich, Türkei und Jordanien, das sind die vier Länder, die auch die meisten syrischen Flüchtlinge aufgenommen haben. Übrigens Deutschland und Österreich zusammen, 70% der syrischen Flüchtlinge, die in Europa angekommen sind, sind in Deutschland und Österreich. 5% der Syrer, die auf der Welt leben, leben in Deutschland mittlerweile. Das zeigt also, wir haben sehr vielen Menschen hier Schutz geboten. Und das Dritte, was ich gesagt habe, ist, unabhängig davon, ein Angebot, Herr Mayer, ein Angebot, zu sagen, für diejenigen, die sagen, ich will jetzt zurück und mithelfen, das Land aufzubauen, dem Land eine Richtung zu geben, zu sagen, wir helfen mit, dass man kostenlos rübergehen kann, kriegt ein Startgeld. Ich habe irgendwie schon auch die Erwartung, dass junge Männer, junge Menschen, die in Deutschland sind, vielleicht auch mithelfen, ihre Heimat wieder aufzubauen und das Angebot zu machen und zu sagen, wer rüber will, nach Hause will, in die Heimat will, dem helfen wir dabei, finde ich, ist erstmal ein Startpunkt. Der nächste Schritt wird sein, die Debatte müssen wir führen, die müssen wir miteinander aushalten. In dem Moment, wo Syrien wieder sicher genug ist, der Schutztitel heißt subsidiärer Schutz, das steckt schon im Namen drin, dass das auch bedeutet, dass man dann wieder zurückgeht in sein Heimatland. Und auch die Erwartung werden wir zu einem bestimmten Zeitpunkt, da stimme ich Ihnen zu, das ist noch nicht der Zeitpunkt, weil noch nicht klar genug ist, wo es hingeht, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt dann artikulieren müssen.
Also das Zitat, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, jeder, der zurück will nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1000 Euro. Ich finde allein die 1000 Euro schon so unseriös.
Warum?
Weil ich erstens kenne ich die Lebenshaltungskosten nicht in Syrien, das werden Sie wissen. Dann wüsste ich gar nicht, wo nehmen wir das jetzt her? Ja, vielleicht durch eine Ersparnis.
Kann ich Ihnen ganz easy sagen.
Aber ich finde die, wenn ich das kurz sagen darf, von meinem Gefühl her, Opa stirbt, der ist noch nicht aus dem Haus gebracht worden, dann sind die Erben schon in der Wohnung und suchen sich die schönsten Sachen aus. Ich finde, wenn man so verwachsen ist mit dem christlichen Glauben, wie wir, glaube ich, alle drei hier, hätte ich so gedacht, naja, vielleicht kann man mal ein paar Tage warten, bevor man solche Vorschläge macht. Das riecht sehr nach Fischen am rechten Rand.
Ja, Sie sehen, das ist das Problem an den Debatten in Deutschland, dass jedes Mal, wenn man mal eine Debatte führt, sie schon wieder beendet werden soll, indem man sagt, es ist Fischen am rechten Rand, reden wir nicht drüber. Genauso haben wir übrigens die stark gemacht, von denen wir alle nicht wollen, dass sie stark sind in der extremen Rechten und in der populistischen Linken. Weil wir immer die Debatten, die vielleicht zu führen sind und die bei vielen Menschen, glaube ich, schon auch mit sie bewegen.
Ja,
zumindest mal führen müssen. Und Sie können ja sagen, sehe ich anders als Sie, Herr Spahn. Man muss ja nicht gleich sagen, deswegen fischen Sie wieder an irgendwelchen Rändern. So wird das mit der Debattenkultur, glaube ich, nicht so richtig was. Aber unabhängig davon habe ich ja gesagt, es ist ein Angebot. Das ist mir der wichtige Teil. Ich habe gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach sagen, ich habe gestern auch ein paar gesehen, die in Statements ja gesagt haben, sie wollen jetzt gerne. Warum kann man das nicht mal als Angebot formulieren? Und wenn es keiner annimmt, ist es ja auch ein Statement. Aber ich finde, darüber reden kann man. Und wie man es finanzieren kann, kann ich Ihnen ganz einfach sagen. 55% der Syrer in Deutschland sind Bürgergeldempfänger. Diejenigen, die sagen, ich baue mir jetzt zu Hause was auf mit diesem Startgeld, die möglicherweise im Bürgergeldbezug sind in Deutschland. Also finanziell ist das am Ende immer darstellbar. Schon nach einem halben Monat Bürgergeldbezug inklusive Mietzuschuss in Hamburg ist mehr als 1000 Euro gespart. 1000 Euro sind allerdings in Syrien wie in Afghanistan nochmal was anderes, als es das hier bei uns ist. Und das ist ein Angebot. Und so ein Angebot, finde ich, kann man schon diskutieren. Das Bundesamt für Migration hat vorhin verkündet, es stellt jetzt erstmal die Bearbeitung der Anträge ein, bis klar ist, wie die Lage weitergeht. Natürlich müssen wir doch auf eine neue Lage reagieren, ohne, da stimme ich Ihnen ja zu, jetzt schon so zu tun, als wüssten wir, wie in Syrien es insgesamt abschließend aussehen wird.
Aber dass Sie so sofort der Erste sind, der sich damit meldet, mit diesem Vorschlag, ist das dann auch etwas, was Sie so treibt, weil jetzt schon Wahlkampf ist und dann vergisst man manchmal vielleicht doch so ein bisschen inneren Kompass? Ich will ja die Diskussion gar nicht abwürgen. Ich finde es ja gut, dass Sie es gesagt haben, dann kann man sich da ja dran reiben.
Ja, eben. Aber mir geht es auch gar nicht darum, dass Sie sich reiben, es geht darum, dass wir drüber nachdenken.
Ja, aber jetzt nicht. Nochmal, Opa ist noch im Haus, das war ja mein Bild.
Ich finde das aber ein schlechtes Bild, tut mir leid an der Stelle. Sondern es gibt Freude, Zuversicht, die ich gut verstehe. Bei vielen Syrern auf der ganzen Welt angesichts der Bilder. Wir haben sie gestern Abend auf unseren Straßen gesehen, was übrigens, wenn Sie mal die Bilder gesehen haben, zeigt, wie viele syrische Menschen wir bei uns aufgenommen haben hier und ihnen Schutz gewährt haben. Und gleichzeitig, finde ich, kann man schon auch sagen, wer jetzt mit anpacken will zu Hause, wer eine Perspektive da sieht, wer zu Hause, nach Hause zurück möchte vielleicht auch, ich glaube, viele wollen im Zweifel auch in die Heimat zurück, denen machen wir das auch möglich. Das ist ein Angebot. Das ist der Vorschlag, das Angebot zu machen. So, das muss ja die Bundesregierung entscheiden, ob sie das tut oder nicht. Ich fände es vernünftig. Und genauso vernünftig wäre es, wenn wir uns jetzt aktiv da einbringen. Das fände ich noch viel wichtiger, dass die Bundesrepublik, dass die Bundesregierung zusammen mit Partnern in Europa und der Türkei, die Türkei wird der Schlüssel sein, auch für Stabilität in Syrien, dass wir zusammen versuchen mitzuhelfen, dass dort Stabilität entstehen kann, dass Perspektive entsteht, möglicherweise auch beim Aufbau mithelfen, weil wir einerseits dem Land eine gute Perspektive in unserer Nachbarschaft geben wollen, aber auch, weil wir ein Interesse daran haben. Ich sage es noch einmal, es ist auf Dauer, wenn man sieht, die Türkei hat 3 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Österreich über 100.000 bei einer Einwohnerzahl von 9 Millionen. Das wäre so, als hätten wir etwa 1 Million aufgenommen. Und das haben wir tatsächlich auch, fast 1 Million syrische Flüchtlinge. Und das war immer mit der Erwartungshaltung, dass wenn es wieder eine Perspektive in der Heimat gibt, das ist der Sinn von Schutzgewährung und Asylrecht, dass es dann wieder auch die Perspektive zu Hause geben soll und geben muss. Und das habe ich versucht zu formulieren. Wenn Sie sagen, Sie hätten es zu einem anderen Zeitpunkt gemacht, okay, aber ich habe es heute gemacht.
Ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt, dass das vielleicht ein bisschen falsch ist. Der Hamburger Autor Sascha Stanisic, mehrfacher Preisträger des Deutschen Buchpreises und so weiter, zitiert, das war damals nach dem Bosnienkrieg genau gleich. Man hat nicht eine Sekunde gezögert nach dem letzten Schuss, um uns abzuschieben. Egal wie die individuelle Lage vor Ort für die Menschen war. Das ist also nicht eine neue Menschenverachtung, beeinflusst von rechts. Deutschland ist so, Herr Thering. Fühlen Sie mit dem Hamburger Autor mit?
Also zuallererst muss man sagen, dass Deutschland natürlich in den letzten Jahren Großartiges geleistet hat. Nicht nur die Politik, sondern auch die Menschen, die Menschen hier offen aufgenommen haben, sie integriert haben. Von daher, glaube ich, brauchen wir uns nicht verstecken. Deutschland hat seinen Beitrag dazu geleistet, das Leid auf der ganzen Welt auch vielleicht ein Stück weit zu lindern, indem man den Menschen hier einen sicheren Hafen gegeben hat. Das ist im Übrigen auch mein Eindruck, wenn ich mit vielen Menschen spreche, die aus Kriegsgebieten kommen, die sehr dankbar sind, dass wir sie hier in Deutschland aufgenommen haben. Und ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, und so habe ich dich auch überhaupt nicht verstanden, dass man jetzt gleich sagt, so, und der letzte Schuss ist gefallen und jetzt geht ihr alle mal wieder zurück. A, können wir das nicht, B, wollen wir das nicht. Und ich kann das nur nochmal bestätigen, was du auch gesagt hast. Natürlich haben wir lange daran gearbeitet, dass dieses Assad-Regime jetzt endlich ein Ende gefunden hat. Und viele Menschen wollen zurück in die Heimat. Ich meine, viele sind getrieben und sagen, wir möchten zurück in die Heimat. Das geht ja den Ukrainern nicht anders. So, und von daher, glaube ich, ist es schon richtig, dann Gedanken sich zu machen, wenn wir dort eine Stabilität drin haben, die wir natürlich jetzt zweifelsohne noch nicht drin haben. Deshalb sollten wir schauen, dass wir diese Stabilität hinbekommen, dass man den Menschen auch wieder die Option gibt, zurück in ihre Heimatländer zu kommen, sie aufzubauen. Das ist im Übrigen auch das, was viele Syrer mir auch in den letzten Jahren gesagt haben, dass sie schon das Bedürfnis haben, irgendwann wieder zurückzugehen. Jetzt sind wir an dem Moment, wo es gut gehen könnte. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Und jeder, der dort jetzt beim Aufbau unterstützen möchte, ist doch da herzlich willkommen. Und von daher finde ich, dass auch überhaupt nichts Verwerfliches zu sagen, pass auf, wir unterstützen dich dabei, wir zahlen dir den Flug, geben dir ein bisschen Startkapital und du hilfst mit, das Land wieder aufzubauen, dort vielleicht eine Demokratie zu installieren. Ich glaube, das wird der gesamtweltweiten Sicherheit dienlich sein. Von daher kann ich das Zitat jetzt tatsächlich nicht unterstützen. Und ich glaube, dass Deutschland da insgesamt grundsätzlich auf einem guten Weg ist.
Ich stimme mich etwas an diesem, also es tut mir leid, wenn dieser Hamburger Autor das so sieht, aber was heißt denn, Deutschland ist so? Zeigen Sie mir ein Land in Europa, das 3,5 Millionen Menschen in den letzten 10 Jahren aufgenommen hat und denen sagt, ab Tag 1 gibt es Sozialleistungen und Unterstützung in diesem Umfang. Zeigen Sie mir ein Land in Europa. Deutschland ist so, ja, wir machen das, weil wir es können wie kein anderes Land in Europa. Es hat ja einen Grund, warum nahezu alle, die Europa erreichen und die Europäische Union und ein Asylbegehren haben und Schutz suchen, in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, vielleicht noch Schweden sind. Was ja was zu tun hat mit Deutschland ist so. Ein Sozialstaat, ein Rechtsstaat, ein Staat mit Sicherheit und Ordnung, ein Staat, wo man mit Polizistinnen und Polizisten sehr vertrauensvoll umgehen kann und eine Erwartung von Helfer und Unterstützer haben kann. Das ist nicht in jedem Staat der Welt so und auch nicht die Erfahrung, die meistens die Menschen aus ihren Heimatländern haben. Deutschland ist so, ja, hilfsbereit wie wenige andere Länder auf der Welt. Das ist eigentlich das, was wir gezeigt haben in den letzten 10 Jahren, vor allem die Gesellschaft gezeigt hat in den letzten 10 Jahren. Aber gleichzeitig gelten eben auch da ein paar Regeln und Prinzipien. Und kein Land der Welt kann auf Dauer es schaffen, das alles nur zu lösen, indem alle zu uns kommen. Das wird nicht gehen. Wir überfordern uns dabei. Und wir spüren das doch in den Kitas, in den Schulen. Ich meine, in Hamburg doch nicht anders als bei mir daheim auf dem Land. Auf den Marktplätzen, am Hauptbahnhof. Wir sehen doch überall, wir sind an der Grenze dessen, was wir schaffen, von der konkreten Integration her, vom Unterricht her, von allem her und auch an der Grenze dessen, was Akzeptanz hat. Und Sie können auf Dauer eine Politik dieser Art nicht machen, wenn es keine Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Es geht nicht. Es wird nicht gehen. Ich kann nicht empfehlen, das zu probieren. Wir sehen ja zum Teil, was daraus folgt. Und deswegen, glaube ich, braucht es schon auch diese Debatten in der nötigen Differenziertheit. Es tut mir leid, wenn der Zitierte das anders sieht. Aber ich finde, Deutschland hat in den letzten 10 Jahren ziemlich klar gezeigt, was es ist, nämlich ein großartiges Land.
Das ist ein großartiges Land, weil es Nächstenliebe ja auch gezeigt hat und als Stärkerer den Schwächeren geholfen hat. Ich glaube aber, dass wir jetzt gerade so ein bisschen so auch durch Trump und die Mauer in Mexiko und was weiß ich, da berufen sich ja viele drauf. Das finde ich ein bisschen schwierig, jetzt nochmal sofort zu sagen, so jetzt aber wieder raus. Ich habe sehr viel mit Ukrainerinnen zu tun, weil wir von Mensch Hamburg eine Mensch Hamburg WG haben. Und ja, die wollten in dem ersten Jahr wieder zurück. Aber die wollen jetzt auf jeden Fall hier leben, sich einbringen in die Gesellschaft. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist gar nicht die Masse an Menschen, die hier reingelassen wurden, übrigens von ihrer Kanzlerin und unserer Kanzlerin, der CDU sozusagen. Die Schwierigkeit ist, dass die, ich will nicht sagen, das Wort Weiterverwendung sagen, aber dass das weiter begleitet wird. Weil die Ukrainerinnen, mit denen ich jetzt seit 2,5 Jahren mehr oder weniger zusammenlebe, die scheitern daran, dass viele Betriebe selbst im Hafen keinen einstellen, der nur Englisch kann. Und ich glaube, man hat sich viel zu wenig Gedanken darüber gemacht auf Seiten der Politik. Was machen wir denn jetzt mit denen? Weil auf der anderen Seite, in der Gastronomie haben wir viel zu wenig Küchenhilfen, da werden Roboter eingestellt und so weiter und so fort. Man könnte viel mehr Sachen machen, denen anbieten, die möglicherweise keine Sprache in Deutsch, was eh schon echt schwierig für alle ist, voraussetzen.
Ja, alles nicht falsch. Die Grundfrage ist aber, und die müssen wir gesellschaftlich mal miteinander ausdiskutieren, gibt es eine Grenze dessen, was geht? So, wenn Sie sagen, diese Grenze gibt es nicht, wenn man nur das alles richtig organisiert, genug Sprachkurse hat, dann geht das unbegrenzt. Kann eine politische Haltung sein, ist nicht meine. Oder gibt es eine Grenze dessen, was eine Gesellschaft leisten kann, um auch stabil zu bleiben, um in sich selbst zu ruhen? Übrigens auch eine Grenze dessen, was eine Gesellschaft, den Teil dürfen wir ja nicht vergessen, auch da will ja immer keiner drüber reden, an kulturellem Unterschied aushalten kann. Wir alle sehen doch, dass es ein Unterschied ist in der Frage der Integration, ob jemand aus der Ukraine kommt und dort groß geworden ist. Das ist Prägung, ist ja nicht angeboren, es ist angelernt sozusagen, kulturelle Prägung. Oder ob ich aus einem völlig anderen Kulturraum komme. Ich war 4-mal in Afghanistan, ich habe eine Vorstellung davon, wie lange ich bräuchte, um mich dort einzugewöhnen. Ich habe echt eine Vorstellung davon. Und es ist andersrum nicht anders. So, wir können sagen, das ist alles. Mit genug Ressourcen geht das alles, oder? Und das ist meine Überzeugung. Es gibt eine Grenze dessen, was geht, was man leisten kann, was eine Gesellschaft akzeptiert, was Menschen sozusagen auch miteinander aushalten können. Und es gibt ein Recht nicht. Es gibt es nicht als Menschenrecht, es gibt es auch sonst keinem Recht. Es gibt nicht das Recht, das Land sich auszusuchen, in dem man leben will. Das Recht gibt es nicht. Es gibt einige, die tun so, als gäbe es dieses Recht. Es gibt dieses Recht nicht. Es gibt eine Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft zu helfen. Idealerweise in der Nachbarregion zu helfen im Übrigen. Und wir hätten viel mehr damals Syrien und Jordanien helfen müssen und sollen, dort entsprechend Schutz zu gewähren. Aber das sind zwei unterschiedliche politische Konzepte. So, und darüber kann man dann streiten und dann können die Menschen wählen und dann gucken wir, welches eine Mehrheit hat in der Gesellschaft.
Kommen wir mal zu Social Media und zu einem ähnlichen Schnellschuss, wie ich ihn ja jetzt bezeichnet habe, den Sie heute Morgen losgelassen haben. Sie haben vor einigen Wochen geschrieben, um Atomstrom aus Frankreich betteln, aber Kernkraftwerke in Deutschland abschalten. Die grüne Energiepolitik ist voller Widersprüche und hat unserer Wirtschaft nachhaltig geschadet. Da haben Sie schon viel Stellung zu bezogen. Ich hätte es anständig gefunden zu sagen, da lag ich falsch, weil das war ja falsch. Es wurde ja nicht um Atomstrom gebettelt, sondern Robert Habeck hat sich ja sehr offensichtlich bemüht, herauszufinden, ob Frankreich noch Strom benötigt.
Ja, ganz so war es auch nicht.
Wie war es denn?
Der Stern, der als erstes diese Berichterstattung des Cicero, jetzt muss ich da ein bisschen in die Tiefen einsteigen, ja, kritisiert hat, die Wortwahl gebettelt, hat dann nachher gesagt, man hätte sagen müssen, er hat auf Atomstrom gehofft. Nicht, er hat darum gebeten.
Nein, doch, nein, wir haben ausreichend Strom.
Herr Mayer,
und das ist überall nachgewiesen.
Herr Mayer, ich zitiere gerade das Medium, das sich selbst korrigiert hat in der Berichterstattung, das gesagt hat, richtige Formulierung wäre gewesen, gehofft. So, Stern. Worum geht's im Kern? Im Kern geht's darum, dass wir mitten in der Energiekrise, als wir im Sommer 2022 darüber geredet haben, kommen wir gut durch diesen Winter durch, geschaut wurde, können wir eigentlich mitten in der Energiekrise vor diesem nächsten Winter 5-6% der deutschen Stromproduktion sicher, verlässlich und übrigens klimaneutral. Ich werde nie verstehen, warum alle immer so gerne klimaneutrale Kraftwerke abschalten. Aber unabhängig davon, klimaneutral...
Also ich will da mal ganz kurz einhaken. Atomkraftwerke, hat sich nie jemand Gedanken darüber gemacht, wo die Brennstäbe hinkommen und so weiter. Die werden lustig hin und her geschoben. Und Atomstrom ist so ziemlich das Tödlichste, was man an Strom haben kann.
Nee. Jetzt müssen wir ja mal... Na ja. Jetzt. Sorry, ich muss mal ganz kurz. Mal. Wenn Sie schauen auf der Welt, Statistik, Wissenschaft, durch welche Art der Energieerzeugung die meisten Menschen auf der Welt ums Leben gekommen sind, ist es Kohle. Und dann gibt es verschiedene, ist wissenschaftlich hergeleitet, wenn Sie es mir nicht glauben, schicke ich in die Studie. Kernenergie ist eine der Energieformen mit der geringsten Zahl an Todes- und Gesundheitsfällen im Vergleich zu den anderen Energieformen. Wir können die ganzen Dinge nach Gefühl machen oder nach Fakt. Ich bin Kind einer Stadt, in dem ein Zwischenlager steht. Also ich bin immer ganz begeistert davon, wie alle darüber reden, wir müssten ein Problem lösen, bei mir zu Hause wird's gelöst. Da steht ein Zwischenlager. Und da stand da mit Gorleben schon, da gab's die anderen Zwischenlager noch gar nicht. Wir waren Zwischenlager für ganz Deutschland und sind es bis heute. 10 Kilometer von mir weg steht die Urenco, die einzige Urananreicherung in Deutschland. 50 Kilometer von mir weg steht ein Kernkraftwerk. Ich bin immer ganz begeistert, wie diejenigen immer alle darüber reden, die am Ende diesen Standort nie gehabt haben. Wir haben den gehabt, ich habe die Debatten geführt, seitdem ich 16 bin. Und auch da kann man wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen in der Risikoabwägung.
Ja, ich glaube nicht, weil das sind auch Fakten.
Doch, es ist eine Risikoabwägung, ob Sie Kernkraftwerke betreiben oder nicht. Aber die sichersten Kernkraftwerke der Welt abzuschalten, in der Zeit, wo wir CO2 vermeiden wollen, hätten wir besser die Kohlekraftwerke abgeschaltet, halte ich für einen Fehler. Sie sehen das anders.
Ich glaube, in Kriegszeiten, in denen wir uns auch befinden, sind Atomkraftwerke ein wunderbares Ziel für Herrn Putin oder Herrn Trump.
Ja, aber soll ich immer was ganz Verrücktes sagen? Zitat Robert Habeck, Kernkraftwerke in der Ukraine. Als er gefragt wurde, die laufen da noch, ist das in Ordnung? Hat er gesagt, na, nun stehen Sie doch mal da, jetzt können Sie auch laufen. So, wenn das in der Ukraine gilt, Zitat unseres Energieministers, dann verstehe ich nicht ganz, warum das nicht für Deutschland auch hätte gelten sollen. So, und das war die Debatte damals im Sommer 22, weil sie kam ja ursprünglich über die Frage, brauchten wir Atomstrom. Wir importieren im Moment monatlich, nicht rund um die Uhr, aber immer wieder minuten- und stundenweise Atomstrom aus Frankreich. Ganz selbstverständlich. Und Kohlestrom aus Polen auch gelegentlich. Und LNG aus den USA. Und diese Logik, wir machen hier bei uns alles schön sauber und alles in Ordnung, sodass wir uns ganz wohl fühlen. Aber den ganzen anderen Kram holen wir uns aus den USA, Frankreich und Polen. Die finde ich halt doppelmoralisch. Und in dieser Bewertung bleibe ich auch in der Politik.
Ja, ich würde da gerne tatsächlich nochmal einen draufsetzen, wenn wir über Doppelmoral bei den Grünen und Energiepolitik sprechen. Ich kann das nur bestätigen, was du sagst, aber um noch ein Hamburger Phänomen zu nehmen. Und ich finde, das zeigt wieder einmal, ideologisch die Grünen tatsächlich unterwegs sind. Ich meine, wir haben in Hamburg das sauberste und effektivste Kohlekraftwerk Deutschlands mit Moorburg, sogar Europas, stehen gehabt. Das haben die Grünen abgeschaltet, um eins der schmutzigsten in Wedel weiterlaufen zu lassen. Und deshalb, glaube ich, trifft das schon sehr gut zu, wenn man über Doppelzüngigkeit und Doppelmoral der Grünen beim Thema Energiegewinnung spricht. Von daher haben die Hamburger Grünen gezeigt, dass sie da tatsächlich eher ideologisch unterwegs sind, anstatt pragmatisch, um zu schauen, wie wir möglichst wenig Feinstaub und wenig CO2 ausstoßen.
Wir haben letzte Woche Endclub gehabt in der St. Pauli-Kirche und wir hatten dort den Autor von Männer, die die Welt verbrennen, da. Den werden Sie kennen, nehme ich an. Christian, den Nachnamen bitte? Stöcker. So. Der hat tatsächlich gesagt, dass, da gibt es Studien drüber, dass fossile Energiequellen, beziehungsweise die Firmen, die damit Geld machen, $1 Billion pro Jahr in den letzten 20 Jahren im Schnitt gemacht haben. Die Subventionen für fossile Energiequellen liegen bei 1,3 Billionen. Ich habe das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Lobby drin ist in dieser ganzen Energiediskussion und wir alle vielleicht gar nicht mehr unterscheiden können, was da jetzt richtig ist. Ich würde ja immer Wissenschaftlern irgendwie glauben grundsätzlich. Wie frei sind Sie denn davon, sich, ich sag mal, in Berlin ist Lobby natürlich riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie es hier in Hamburg ist, Dennis Thering. Haben Sie das Gefühl, dass Sie immer mal wieder angerufen werden und beeinflusst werden sollen oder wie funktioniert das?
Ja, ich nehme das hier wenig wahr tatsächlich. Das mag bei den Regierenden anders sein. Vielleicht ist man da als Opposition noch nicht so interessant. Das einmal erlebt und das letzte Mal und das muss irgendwie 2012 oder so gewesen sein, als es um das Nichtraucherschutzgesetz gegangen ist. Da habe ich das einmal erlebt, dass es tatsächlich versucht worden ist. Ansonsten kann ich hier für Hamburger Verhältnisse nicht davon sprechen, dass wir besonders überschwemmt werden von Lobbyisten. Natürlich hat jeder seine Interessen, das gehört, glaube ich, auch dazu. Aber am Ende, das gehört zur Politik dazu, mit allen zu sprechen und sich ein Urteil zu bilden und am Ende nach Möglichkeit das Richtige zu machen. Und in Berlin sind wahrscheinlich deutlich mehr Lobbyisten unterwegs als in Hamburg. Aber da kann Jens vielleicht mehr zu sagen.
Ja, wie ist das denn jetzt mit dem Lobbyismus in Berlin?
Die Frage ist ja immer, was ist jetzt gemeint? Interessenvertretung gibt es natürlich reichlich.
Mhm. Und das ist ja Lobbyismus.
Ja, eben. Aber ich will ja nur sagen, die hat die ganze Bandbreite. Die geht von der AOK und Greenpeace bis zu RWE oder BASF. Also es ist die ganze Bandbreite natürlich, die Interessen hat, Interessen vorbringt, Interessen artikuliert. Und die Aufgabe in der Politik ist dann, ich sage gar nicht, dass uns das immer gelingt übrigens, wir machen genauso Fehler wie alle anderen auch. Aber die Aufgabe ist, den bestmöglichen Ausgleich zu versuchen und da das Gemeinwohl rauszuarbeiten. Und ich habe auch in der Pandemie in anderen Situationen immer wieder versucht zu sagen, weil Sie vorhin auch das Thema Wissenschaft ansprachen, in der Politik, wir verkünden ja keine Wahrheiten. Also wenn Sie von Politik Wahrheiten, sozusagen Verkündung von Wahrheiten erwarten, dann sind Sie da an der falschen Adresse. Wir wägen Interessen ab und versuchen einen Ausgleich zu schaffen zwischen unterschiedlichen Interessen. Und je nachdem sozusagen, wer die politische Mehrheit hat, und man weiß ja vorher, in welche Richtung es dann geht, gibt es unterschiedliche Antworten, unterschiedliche Abwägungspunkte sozusagen, werden Interessen anders gewichtet. Aber es geht nie darum, Wahrheiten zu verkünden. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich habe ja mal gesagt, um es jetzt nochmal in dem Pandemiefall zu machen, die Frage, ob Sie eine Maske tragen in der Schule oder im Bus oder nicht, ist keine Frage von Wahrheit, sondern von Abwägung zwischen dem Gesundheitsschutz des einen und des Freiheitsinteressen des anderen. Und dann können Sie in der Abwägung zu dem Ergebnis kommen oder zu dem Ergebnis kommen. Das ist dann die politische Entscheidung. Aber es ist nie mit dem Anspruch auf Wahrheit an der Stelle verbunden. Was anderes ist Faktenbasierung von Entscheidungen. So, die Frage, um jetzt bei meinem Beispiel zu bleiben, ich wollte eigentlich nicht mehr so viel Pandemie machen, aber ich nehme das Beispiel, die Faktenbasis, Sie können messen, wie viele Partikel gehen durch die Maske durch und wie viele nicht. Sie können messen, so, das können Sie messen und auf der Basis können Sie dann eine Abwägungsentscheidung treffen. Die Abwägungsentscheidung ist aber nicht Wissenschaft. Und ich finde, es ist uns in vielen Debatten, auch in der Pandemie, aber auch in der Energiedebatte übrigens, sehr durcheinander geraten, was sind Fakten und was ist die Schlussfolgerung aus den Fakten. Die Erderwärmung ist ein Fakt. Die Frage, welche politische Schlussfolgerung ich ziehe, ist wieder eine Abwägungsfrage. Und wenn man das ein bisschen trennt, dann kann man politische Debatten vielleicht auch etwas weniger, ich komme immer wieder dahin, so weniger absolut führen, sondern einfach erkennen, was sie eigentlich sind.
Kommen wir mal zu Ihrem, wir müssen ein bisschen hecheln, wir haben ein bisschen Zeitnot, deswegen bin ich jetzt, wir haben ja gesagt, wir wollen über Vertrauen sprechen und auch den Kontakt zu den Medien. Ich habe mir einen Satz rausgesucht, Gesellschaften mit niedrig ausgeprägtem Vertrauen in die Politik sind ökonomisch und sozial weniger erfolgreich. Darüber gibt es diverse wissenschaftliche Arbeiten. Ohne Vertrauen in die Fakten stirbt eine Demokratie. Wir haben ja, das hören wir ja auch immer wieder. Und mittlerweile sind, glaube ich, fast alle Kampagnen der bundesweiten Parteien draußen. Da geht es auch immer wieder um Vertrauen, um das geworben wird. Das ist aber ja in den letzten Jahren nicht nur durch die AfD, sondern auch durch Trump und noch andere Kolleginnen und Kollegen ja doch sehr erschüttert worden. Wie wollen Sie denn Vertrauen gewinnen, Herr Thering? In einer Stadt, wo die Kaufleute auch per Handschlag noch arbeiten und so weiter und so fort. Also wo Vertrauen eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, ich glaube, Vertrauen spielt nicht nur in der Politik eine extrem wichtige Rolle. Vertrauen spielt in jeder Freundschaft, in jeder Beziehung eine extrem wichtige Rolle. Und ich glaube, das höchste Gut, was ein Politiker oder eine Politikerin hat, ist das Vertrauen. Und wenn das Vertrauen erstmal verspielt ist, dann dauert es sehr lange, bis dieses Vertrauen zurückgewonnen wird. Und in Zeiten von Fake News, wo die AfD unterwegs sind, andere radikale Kräfte, aber auch in Donald Trump, wird das Vertrauen natürlich auf eine harte Probe gestellt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, dass jeder Politiker gut daran tut, das Vertrauen nicht zu verspielen. Das, was er verspricht, dann auch umzusetzen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ohne Vertrauen ist alles nichts. Und von daher müssen wir in der Politik immer schauen, dass wir dieses Vertrauen nicht missbrauchen. Und von daher, glaube ich, ist das eines der wichtigsten Attribute, was ein guter Politiker oder überhaupt ein guter Mensch mitbringen muss.
Wie viel Vertrauen spüren Sie denn bei den Wählerinnen und Wählern?
Zuerst einmal nochmal zu unserem Alltag, weil ich gerade ja zurückgefahren bin. Unser ganzes Leben in dieser komplexen Gesellschaft funktioniert natürlich nicht ohne Vertrauen. Ich habe Vertrauen in diesen Lokführer, dass er mich sicher von A nach B bringt. Ich habe jedes Mal Vertrauen, wenn ich in ein Taxi steige, in ein Flugzeug steige. Also Vertrauen hält die Gesellschaft zusammen, sonst funktioniert das hier alles miteinander nicht. Und die Frage ist eben, dieses grundsätzliche Vertrauen hat ja immer was damit zu tun, wie ist meine Erwartungshaltung, wie sich der andere verhält in einer bestimmten Situation. Man kann das Vertrauen in einer Gesellschaft messen, indem sie Geld auf der Straße lassen, und sie können messen das Vertrauen darin, ob jemand, wenn ich Geld verlieren würde, es zum Fundbüro oder wo immer hinbrächte. Wenn ich das habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber auch dahin bringe, ist jetzt banal, aber das kann man messen in einer Gesellschaft, natürlich deutlich höher, als wenn das nicht so ist. Also Vertrauen ist der Kitt für jede Gesellschaft. Die Frage, ich habe eine andere Herleitung bei dem Thema, warum es die AfD gibt. Ich glaube nicht, dass die AfD das Vertrauen erschüttert. Meine These wäre eher, das erschütterte Vertrauen hat dazu geführt, dass Menschen bereit sind, obwohl sie wissen, was da zum Teil für Typen unterwegs sind, bereit sind, die zu wählen. Und bei Umfragen von etwa an die 20% kennt jeder hier im Raum, die These wage ich, mich eingeschlossen, in seinem bekannten, verwandten Arbeitskollegenkreis, in der Nachbarschaft, jeder hier kennt doch jemanden, der mittlerweile relativ unverblümt sagt, ich werde die wählen. So, und die Frage ist doch, warum? Ich finde, die entscheidende Frage ist, warum? Und dann kommen Sie am Ende zu dem Thema Vertrauen, weil Vertrauen verloren gegangen ist darin, dass Probleme gesehen werden, dass die Debatten geführt werden in der Breite, wie es nötig wäre, und vor allem, dass aus den Problemen, die gesehen werden, Entscheidungen folgen, die einen Unterschied machen. Da haben wir massiv Vertrauen verloren. Wir haben bei der letzten Wahl massiv, wir waren nicht mehr gut genug. Ich meine, wir haben ein desaströses Wahlergebnis gehabt bei der Bundestagswahl und auch in Hamburg, wenn wir jetzt mal sind, wir hatten keine guten Ergebnisse. Wir waren nicht mehr gut genug. Die Menschen haben uns nicht vertraut und nicht zugetraut, dass das noch geht. Und dieses Vertrauen zurückzugewinnen ist natürlich, wenn es einmal weg ist, unendlich viel mühsamer. Das heißt, sie müssen einfach auch anerkennen, wo sie falsch lag, wo Fehler passiert sind, wo man mit dem Wissen von heute Entscheidungen anders treffen würde. Man muss bereit sein, in die Debatte zu gehen, auch in die strittige. Nur mit Wohlfühldebatten geht das nicht, sondern sie müssen auch immer wieder bereit sein, sich der strittigen Debatte zu stellen. Und am Ende können sie es nur durch entscheiden. Das ist wie in der Beziehung. Reden hilft am Ende nicht, wenn das Vertrauen weg ist, sondern nur tun. Am Ende geht es nur durch Entscheidungen, die im Alltag einen Unterschied machen. Nicht durch Pressekonferenzen, die wir in Berlin machen. Davon haben wir genug gemacht und dann ist anschließend nichts passiert. Pressekonferenzen helfen nicht. Im Alltag muss sich was verändern, dann kann Vertrauen zurückkehren. Und wir sind, glaube ich, in Deutschland gerade an einem Kipppunkt. Ich mache mir mehr Sorgen über 2029 als über die Wahl nächstes Jahr. Wenn die nächste Bundesregierung nicht in der Lage ist, wer immer sie stellt, durch entsprechende Entscheidungen Vertrauen zurückzugewinnen in die Entscheidungsfähigkeit dieses Landes und Zuversicht wiederherzustellen, dass es wieder nach oben geht, dann wird 2029 möglicherweise ein schwieriges Wahlergebnis. Ich schaue nur nach Frankreich, was da so los ist.
Aber warum sollen die Leute Vertrauen in ihr Handeln haben? Also es gab ja viele Schlagzeilen. Wir müssen jetzt nicht über zu viele Masken, die bestellt wurden, sprechen. Trotzdem gab es ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so Ordnung, wie man sich das vorstellt. Der Bundesrechnungshof hat darüber berichtet und noch viele andere. Da fehlten dann auf einmal Kalendereinträge und manchmal Unterschriften und so weiter. Das ist ein alter Hut, da werden Sie
also mit den Kalendereinträgen,
das mit Kalendereinträgen ist aber Olaf. Nein, das habe ich nicht durcheinander gebracht. Aber ich finde es echt mutig und forsch, zu einem jetzigen Zeitpunkt zu sagen, ja, Minister mache ich wieder. Also wo holen Sie das Selbstbewusstsein her?
Erstmal mache ich gar nichts wieder, ohne dass es entsprechend Vertrauen gibt durch die Wählerinnen und Wähler. Und die Frage ist ja, natürlich prüfe ich mich auch regelmäßig und natürlich würde ich mit dem Wissen von heute auch manche Entscheidungen anders getroffen. Habe ich immer richtig gelegen in den letzten Jahren? Nein. Die Frage ist ja, ist eine Bereitschaft da, aus Fehlern zu lernen, Fehler zu erkennen und dann für die Zukunft einen Unterschied machen zu wollen. Ich stelle mir übrigens manchmal auch die Frage, ich denke da viel drüber nach, würde ich mit dem gleichen Wissen wie damals in der gleichen Situation die gleiche Entscheidung getroffen haben? Und ich komme relativ häufig zu der Antwort, ja. Das ist ja das Verrückte. Also mit dem Wissen von heute weiß ich, wo ich falsch gelegen habe.
Ob ich das wo haben Sie denn falsch gelegen?
Nehmen Sie die Maskenbestellung, die im Moment immer wieder alle beschäftigt. Würde ich das mit dem Wissen von heute nochmal auf diesem Weg und in diesem Verfahren machen? Nein, sicher nicht. Damals war eine Situation, wir hatten gerade irgendwie 20 Millionen Masken bundesweit, wir haben allein 5 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen, das reicht keine 2 Tage. Wir hatten nichts und alle haben gesagt, beschaff welche. Und im Nachhinein hätte es vielleicht klügere Wege gegeben, das zu tun. Ich wusste nur in der klassischen Vergabeverfahren, in 12 Monaten stehen die auf dem Hof, komme ich hier jetzt gerade nicht raus. Und so war es bei Desinfektionsmitteln, Beatmungsgeräten und allem. Es fehlte an allem. Und die Frage war, schaffen wir es jetzt in der Krise, wo die ganze Welt das Gleiche will, das zu beschaffen? Und da habe ich nicht jede Entscheidung richtig getroffen. Das kann ich nicht sagen, werde ich auch nicht behaupten. Gleichzeitig sehe ich, weil Sie fragen, wo nehmen Sie das Vertrauen her? Gerade Forsa, zum 2. oder 3. Mal in den letzten 12 Monaten in der Umfrage, über 2/3 der Deutschen sagen, alles in allem sind wir gut durch diese Pandemie gekommen. Über 2/3 der Deutschen sagen sogar, sie bräuchten eigentlich gar keine Aufarbeitung, weil alles okay ist. Aber 2/3 heißt eben, da sind auch noch andere, die das nicht so sehen. Und deswegen finde ich es richtig, dass aufgearbeitet wird und vor allem, dass wir was lernen. Wenn Sie mich fragen, sind wir jetzt im Dezember 2024 besser auf eine Pandemie vorbereitet, als wir es im Frühjahr 2020 waren, muss ich Ihnen sagen, mein Eindruck ist, nein.
Und aber das, warum nicht? Das hätten Sie auch mit vorbereiten können.
Das hätte ich noch machen können, wenn ich im Amt geblieben wäre, das stimmt. Weil wir die Schlüsse bis heute nicht gezogen haben. Also die Frage, was sind wir bereit für Vorbereitung? Das heißt zum Teil auch Lagerhaltung, das heißt bestimmt, ist wie die Feuerwehr. Also was bist du bereit sozusagen für Vorsorge zu investieren, um im Fall der Fälle nicht dringend brauchen zu müssen. Mhm. Und die Debatte haben wir mit bezogen auf Pandemien und Gesundheitsvorsorge bis heute nicht zu Ende geführt. Ist nicht vorangetrieben worden. Es gab keine Enquete-Kommission, die das mal aufgearbeitet hat. Und das finde ich schade.
Dennis Dehring, sprechen wir mal über Medienarbeit. Ihr Verhältnis zu den Medien in einer Stadt, die unglaublich abgebaut hat, was die Medienpräsenzen angehen. Tageszeitungen werden zu Wochenzeitungen und. Wie wichtig und wie viel Spaß vor allen Dingen macht Ihnen denn Medienarbeit? Also ich rede jetzt zunächst erstmal gar nicht über Social Media, sondern tatsächlich über Interviews geben und so weiter. Weil das ist ja, da müssen wir noch ein bisschen üben. Herr Spahn ist da schon mittendrin.
Also wenn mir das keinen Spaß machen würde, hätte ich den falschen Beruf gewählt. Mir macht die Arbeit tatsächlich mit der Presse hier in Hamburg viel Spaß. Ich glaube, wir sind hier noch enger dran an der Presse, als man das auf Bundesebene ist, weil vieles kleiner ist, man kennt sich. Und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung und vor allem man vertraut sich. Das ist, glaube ich, auch gerade in der Zusammenarbeit zwischen Presse und Politik extrem gut. Aber nichtsdestotrotz besorgt mich natürlich auch, wenn ich sehe, dass Zeitung, Tageszeitung wie die Mopo, die eine tolle Arbeit in Hamburg geleistet hat, zu einer Wochenzeitung wird, dass Regionalzeitung, Stadtteilzeitung vom Markt verschwinden, so wie jetzt gerade bei mir im Alstertal in den Walddörfern mit dem Alster-Anzeiger. Das tut richtig weh. Oder wenn man sieht, dass die Bild-Zeitung eigentlich kaum noch Hamburg-Berichterstattung macht, dass die Auflage im Print insgesamt deutlich rückläufig ist, dann ist das keine gute Entwicklung, gerade in Zeiten, wo Fakten zählen und wo viele mit ganz besonderen Fakten unterwegs sind. Es ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir eine starke Medienlandschaft haben und Politik sollte ein hohes Interesse daran haben, dass das weiterhin so ist, dass die Medien gestärkt werden. Aber klar überlegt man sich als Politiker auch, wie kann man Botschaften transportieren. Wenn wir mal 30 Jahre zurückgehen, da war die Presse die einzige Möglichkeit. Heute ist natürlich Social Media in aller Munde. Und das hat natürlich das Politikleben und das Politikersein etwas verändert. Aber ansonsten kann ich nur sagen, gute Zusammenarbeit mit der Presse in Hamburg. Und wir können froh sein, dass wir immer noch Journalisten haben, die sich hier auch um die ganz speziellen Fragen der Menschen kümmert, die sie tagtäglich bewegen.
Würden Sie sagen, dass Sie mit dem einen oder anderen Journalisten auch ein mehr als gutes Verhältnis haben, befreundet sind oder so?
Ich sehe Kai Wehl hier vorne sitzen vom Alstertal-Magazin. Kai war der Erste, der mit mir ein Interview gemacht hat. Damals bin ich ganz frisch in den Regionalausschuss eingezogen und wir kennen uns gut. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt einer meiner besten Freunde einer der Journalisten ist. Nein, so ist es nicht. Aber ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich mich wirklich sehr gut verstehe. Aber ich glaube, eine gewisse Distanz sollte schon immer auch da sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch wichtig für den Journalisten, um unabhängig zu berichten. Und von daher, glaube ich, bei aller Sympathie zu Kai, und wir kennen uns lange, ist es, glaube ich, doch immer noch wichtig, dass da eine gewisse Distanz auch ist, so dass man da nicht irgendwie in Gefahr gerät, irgendwie eine Berichterstattung zu machen, die vielleicht dann nicht mehr so objektiv ist, wie sie eigentlich sein müsste.
Herr Spahn, wie ist das bei Ihnen mit der Distanz? Also das ist ja wahrscheinlich in Berlin nochmal eine ganz andere Nummer.
Also ich sage immer,
wenn da geht man von dem einen weg und läuft dem anderen in die Arme,
wenn
oder?
Wenn ich mit allen Journalisten, die mich auch schon mal kritisiert haben, nicht mehr reden würde, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Gesprächspartner. soll heißen, ich versuche da einfach ein professionelles Verhältnis zu haben. Die müssen mich kritisieren. Die müssen mich kritisch begleiten. Und gerade in der Zeit, wo so Ausnahmesituationen sind, hätte ich es eher schwierig gefunden, wenn es keine kritische Begleitung gegeben hätte. Ich glaube übrigens, Medien haben nach der Pandemie auch ein bisschen was aufzuarbeiten. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Und insofern ist das auch Vertrauen, was der Dennis Tering ansprach, heißt ja jetzt nicht, dass man irgendwie sozusagen miteinander kungelt. Vertrauen heißt, dass man sich einfach verlassen kann, wenn man eine Information hat, wenn man was hat oder wenn man einfach mal sagt, ich sag dir mal was unter uns, da muss aber nicht gleich morgen in der Zeitung stehen. Also im Sinne von professionelles Zusammenarbeiten heißt aber nicht irgendwie sich irgendwie verbrüdern, verschwestern oder sonst was. Und das in einer guten Distanz zu schaffen, ist wichtig. Und das Zweite, was ich so dachte, ist, glaube ich, einfach wichtig, ein professionelles Verhältnis zu haben. Selbst mit einem Journalisten, wo ich das Gefühl hätte, wir verstehen uns eigentlich ganz gut, muss ich aber auch erleben, dass ich dann eben in der Berichterstattung auch mal sehr kritisch angegangen werde. Da darf man einfach keine falschen Schlüsse draus ziehen. Sollte man auch nicht, weil sie die berechtigte Erwartung haben als Medienkonsumenten, dass das einfach ein kritischer Blick auch bleibt. Und den Eindruck habe ich, das gelingt alles in allem ganz gut. Genauso haben aber auch Medien ihre unterschiedlichen Schwerpunkte. Dass eine Süddeutsche Zeitung politisch anders ausgerichtet ist als die NZZ zum Beispiel, ist ja auch so. Und auch da kann man dann eben, je nach seinen Schwerpunkten, für sich sozusagen das Medienmenü zusammenstellen. Die Zeitungen leiden ja eher darunter und auch die Fernsehsender, dass sie immer weniger sozusagen diejenigen sind, die die Dinge vorsortieren, sondern jeder kann sein eigener Nachrichtensender sein. Ist ja auch das Verrückte mit dem Social Media. Jeder kann selbst Nachrichten produzieren. Und andersrum, man kann sich seine eigenen Medienlandschaft, die man so wahrnimmt, sehr zusammenbauen. Das führt aber eben dazu, dass immer mehr Echokammern entstehen und immer mehr Wahrnehmung nur der eigenen Meinung. Und nicht mehr auch der Blick darauf, dass etwas anderes. Also in der Tagesschau oder in der Tageszeitung wird man vielleicht nochmal mit Meinungen konfrontiert, die nicht die eigenen sind. Das passiert bei Social Media dank der Algorithmen irgendwann gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, nicht gut.
Würden Sie denn sagen, dass Sie zu Julian Reichelt beispielsweise immer ein rein professionelles Verhältnis hatten, wo die Distanz auch immer gestimmt hat?
Ja, die Bild-Zeitung hat mich nur wirklich in der Pandemie mal 2,5 Monate jeden Tag auf Seite 1 oder Seite 2 relativ intensiv und hart begleitet. Also ja.
Also es gibt dieses Gerücht, da können Sie jetzt mit aufhören oder das ausräumen, dass Sie auch nach Feierabend mit Julian Reichelt wilde Partys gefeiert haben und da irgendwann mal Sachen passiert sind, die beide nicht gut fanden und dann sind Sie kritisiert worden.
Das, Herr Mayer, ist eines dieser irren Dinge, die sich, das ist das erste Mal, dass mich jemand darauf anspricht.
Ja, vielleicht musste ich dafür mal
Berlin verlassen.
Ja.
Damit zwar jemand, das ist eine dieser Dinge, die sich völlig verselbstständigen. Also da ist etwas ohne jede Substanz. Das hat es nie gegeben. Und auf einmal durch die stille Post, die Geschichte wird auch immer verrückter. Ich erzähle Ihnen gar nicht alle Details, weil es immer, wirklich immer unglaublicher wird. Es gibt keinen Beleg, weil es gar nicht stattgefunden hat. Es gibt keinen Beweis, es gibt kein gar nichts. Aber alle Journalisten Berlin-Mittes machen irgendwie stille Post, hat man so das Gefühl. Und da verselbstständigt sich dann was, wo du manchmal staunst, was willst du eigentlich machen? Wenn es dementierst, heißt es wieder, warum dementierten die das, wenn nichts war? Wenn du nichts dazu sagst, er sagt nichts dazu, muss ja so gewesen sein. Also es geht um irgendeine wilde Party, die wir angeblich zusammen, Sie merken das schon, gehabt hätten. Und da gibt es noch viel mehr verrückte Storys dazu. Ist völliger Humbug, wird sich aber seit 3 Jahren konstant in Berlin erzählt. Und das ist einfach verrückt an der Stelle.
Dann hoffen wir mal, dass die übrigen Medien dafür sorgen, dass es in Berlin jetzt auch ankommt, dass es eine Party nie gegeben hat.
Ist deine Chance jetzt, oder?
Ja. Nein, das ist nicht meine, das ist seine.
Auch weder das eine noch das andere. Es ist nur für mich so ein interessantes Phänomen, weil es geht ja auch da wieder nicht um mich, sondern ich frage mich, woher kommt das? Wie kann das passieren? Und wenn es bei mir passiert, passiert es ja auch woanders. Und auf einmal entstehen die verrücktesten Geschichten. Und das kenne ich aus meinem Dorf ja auch. Mhm. Als ich klein war, wurde natürlich auch in der stillen Post von Nachbarschaftsparty zu Nachbarschaftsparty irgendwas erzählt und die Dinge haben sich immer weiter verändert. Aber durch die Welt, wie sie heute ist, und das ist ja auch das, was wir bei WhatsApp-Gruppen und Social Media sehen. Ne? Früher haben die sich das bei uns im Dorf erzählt und das war's dann. Hat die Dorfgrenze nie verlassen. Jetzt erzählt sich halt die ganze Welt das. Und das geht jetzt gar nicht um mich, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Aber es geht auch um Menschen, deren ganzes Leben im Grunde wegen irgendwelches Zeugs, das irgendwo gepostet wird, auf einmal hin ist. Nehmen Sie auch die Jungen, die auf Sylt, völlig, es geht gar nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber deren, die sind entlassen worden, die werden ihres Lebens nicht mehr glücklich. Ob das jetzt in einem Verhältnis steht zu dem, was sie nicht hätten tun sollen, im Vergleich zu dem, was sonst so auf der Welt passiert, darüber können wir trefflich streiten. Und das sind diese Social-Media-Aufregungen, die wahrscheinlich von ein paar 18-, 20-Jährigen eine ganze Zukunft...
Ich finde, Rassismus verdient Strafe. Punkt.
Ja.
Weil wenn man drei Bier trinkt und Auto fährt, verliert man auch seinen Führerschein.
Man verliert seinen Führerschein für 3 Monate, aber man ist nicht bestraft für ein ganzes Leben. Und man hat vor allem nicht, ich weiß ja schon wieder, wie alle gucken, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es geht gar nicht, was die gemacht haben, damit sie mich überhaupt nicht falsch verstehen. Die Frage ist, ist es richtig, in der Aufgeregtheit, in der wir sind, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland das noch kommentiert? Passen da eigentlich die Verhältnisse noch, während er gleichzeitig zu irgendwelchen Demos von Islamisten in Hamburg, soweit ich das überblicken kann, bis heute gar nichts gesagt hat? Ich frage ja nur, passen die Verhältnisse? Und ist es richtig in dieser Welt der sozialen Medien, dass wenn mal jemand einen Fehler gemacht hat, und ich bin bei Ihnen, für Fehler muss man gerade stehen und hat auch Konsequenzen. Aber in dieser sozialen Medienwelt kann die Konsequenz heißen, dass du dieses Makel dein Leben lang nicht mehr los wirst. Und wir hatten früher das Prinzip, wer seine Reue getan hat, der hat auch die Chance, nochmal wieder zu starten. Das ist in der Welt, wie wir sie jetzt haben, unendlich viel schwerer. Das ist nur das, was ich sage und was mich jedenfalls immer mal wieder nachdenken lässt.
Kommen wir mal, nächster Bruch, kommen wir mal kurz zu Instagram und Social Media und eher zu einem lockeren kurzen Einschub. Dennis Thering, wenn ich sehe, wem Sie folgen bei Instagram, dann reibe ich mir die Augen, weil ausgezählt meine schlechten mathematischen Kenntnisse unterstellt, folgen Sie mehr Politikerinnen und Politikern der SPD und Grünen als CDU-Kanälen. Und unter anderem, ich komme ja aus der Nähe von Hannover, Sie folgen auch dem Eishockey-Club Wunsdorf. Und ich insgesamt beide folgen ungefähr, ich glaube, 250 Kanälen. Zu Ihnen kommen wir gleich noch.
Aber das macht ja auch Sinn. Ich meine, wir wollen ja vor allem, was Jens Spahn macht, das weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob ich dir folge. Sei es drum, ist auch gar nicht so dramatisch. Sondern das gehört ja auch dazu, dass man mal schaut, was die anderen machen. Kann ja auch sein, dass die mal was Gescheites machen, dass man das mitnimmt. Und von daher finde ich das jetzt überhaupt nicht dramatisch, dass ich mehr Sozialdemokraten und Grünen als CDU-Land folge. Wie gesagt, das ist, glaube ich, schon gut, da auch mal über den Tellerrand zu gucken, so ein bisschen aus seiner Bubble rauszukommen. Ja, und tatsächlich ist es so, ich bin großer Eishockey-Fan und von daher folge ich wahrscheinlich so gut wie allen norddeutschen Eishockey-Vereinen.
Gar nicht.
Crocodiles und HSV-Eishockey.
Ja, aber
und
Wunsdorf.
Hannover. Ja, die haben tatsächlich mal in der letzten Saison mit dem HSV zusammen Eishockey gespielt in derselben Liga. Wunsdorf Lions heißen die und deshalb verfolge ich die. Und allzu viele, und das fällt ja auch nicht ganz so schwer, es gibt ja nicht allzu viele Eishockey-Clubs in Norddeutschland.
Nee,
von daher, da ist Jens ein bisschen besser aufgestellt in Nordrhein-Westfalen. Aber ja, tatsächlich, spannender Verein, aber die sind abgestiegen. Ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Also merkst du, so gut verfolge ich die dann tatsächlich auch nicht mehr.
Herr Spahn, Felix Lobrecht, Micky Beisenherz, Kurt Krömer. Die drei habe ich bei Ihnen gefunden. Sie stehen schon auf Humor und es darf auch mal ein bisschen deftig sein. Das ist wahrscheinlich Ihre westfälische Wurzel, oder?
Ich mag ja auch mal eine humorvolle Auseinandersetzung, auch mit dem, was ich tue. Das ist auch nicht der Punkt. Ich habe aber tatsächlich, muss ich jetzt gestehen, Social Media nicht auf meinem Handy. Also ich habe zwar Accounts, die mein Team betreut.
Das heißt, alles, was ich ihm vorgeworfen habe vorhin, das kam gar nicht von Ihnen?
Doch, nein.
Sondern der Praktikant war da wieder zu schnell?
Nein. Keine Sorge, das, was gepostet wird, ist meins. Ich habe es nur nicht auf dem Handy. Warum? Ich habe in der Ministerzeit einfach gemerkt, das hat ja was Obsessives. Du bist ja irgendwann, die Autotür geht zu, die Fahrstuhltür geht zu und du guckst gleich wieder, was war bei Twitter. Und dann hast du schon wieder einen Shitstorm und dann willst du am liebsten antworten und reagieren. Und es macht da oben was. Und ich habe das irgendwann gesagt, ich nehme das jetzt mal runter für 4 Wochen. Und ich habe gemerkt, wie ich da oben auf einmal wieder viel klarer war und viel weniger beeinflusst von diesen ganzen Aufgeregtheiten, die da bei Twitter sind. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, ich habe manchmal 5 Shitstorms parallel. Aber wenn ich vor Ort unterwegs bin, haben die Menschen ganz andere Themen. Twitter ist nicht die wahre, also nicht die wahre Welt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ist jedenfalls nicht die einzige Welt, in der man so unterwegs sein sollte. Deswegen habe ich das für meinen eigenen Gefühlshaushalt, wenn Sie so wollen, von meinem Handy runtergenommen und mein Team betreut das.
Aber warum folgen Sie eigentlich Jan Böhmermann nicht, wenn Sie so auf so derben Humor stehen? Dem haben Sie, also während Sie News letztes Jahr ein Interview gegeben haben, falsche Berater vielleicht, oder stehen Sie dazu? Das werden Sie gleich sagen. Aber und Jan Böhmermann vom ZDF, der kriegt kein Interview, wie er am Freitag bekannt gegeben hat.
Also ich glaube, ich habe bei Herrn Böhmermann sogar schon mal in der Sendung gesessen in Köln. Insofern gibt es jetzt keinen Anlass zur Beschwerde. Aber unabhängig davon, ja, ich gebe Medien, ich gebe unterschiedlichen Medien unterschiedliche Interviews. Und ich finde, unsere Medienlandschaft muss es auch aushalten, dass es neben der Taz auch News gibt, ja. Der Meinung bin ich.
Aber Sie werten das auf mit Ihrer Prominenz. Das finde ich halt ein bisschen auch schwierig.
Ja, aber es gibt vielleicht Leute, die nicht die Taz lesen, die News lesen. Und die
aber Frage kann man zur Mopo gehen, zum Beispiel?
Ja, ich will ja nur sagen, wissen Sie, ich finde das immer so bemerkenswert. Ich habe noch nie die Frage gestellt bekommen, warum ich eigentlich der Taz, die auch ein paar radikale Ansichten hat, in bestimmten Themen Interview gebe. Wir haben halt einen Bias in Deutschland, das ist alles okay. Aber das Spektrum rechts ist noch nicht verboten. Rechtsextrem ist das Problem. Rechts ist genauso legitim wie links in einer Gesellschaft, in einer pluralen, offenen Gesellschaft. Ich muss das übrigens nicht mögen, darum geht es gar nicht. Also es geht nicht darum, ob ich die Meinung teile, es geht nur darum, ob ich akzeptiere, dass eine plurale Gesellschaft das ganze Spektrum hat und das Problem ist, ab da, wo es extrem und radikal wird und die Grundfesten der Gesellschaft, der Verfassung in Frage stellt. Und danach bewerte und beurteile ich, das überlassen Sie mir gerne, wem ich Interviews gebe oder
nicht. Unbedingt. Aber anerkannte Medienwissenschaftler bezeichnen NEO schon als gesichert radikal, vielleicht sogar rechtsradikal. Also,
naja, aber was heißt schwierig. Jetzt anerkannte Medienwissenschaftler?
Gucken wir es gibt mal. Ja ein paar. Also ich glaube an die Wissenschaft.
Medienwissenschaft ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so eine Wissenschaft wie Physik und Chemie. Das eine ist eine Naturwissenschaft, da geht es um Fakten. Wenn ich das Glas fallen lasse, fällt es runter.
Bloß nicht.
Und das andere ist eine Frage von Bewertung und ja auch einem wissenschaftlichen Zugang zu etwas, ist aber etwas anders. Und zu Herrn Böhmermann kann ich nur noch dazu sagen, das mag ich halt auch nicht, meine Familie gehört da nicht rein. Und wenn er Familienmitgliedern von mir auf der Auffahrt in unserem Dorf auflauert mit seinem Team und da steht CTF und die denken ja dann erstmal, das ist hier alles ganz seriös, und das macht mit 70-jährigen Menschen, dann sage ich halt irgendwann, da bin ich raus. Das möchte ich nicht, das habe ich dann auch unterbinden lassen, presserechtlich, weil mich kann man kritisieren, mich können sie durch jeden Kakao ziehen, den sie wollen, auch ganz hart und alles. Aber meine weitere Familie sowieso, aber auch meine engere, bleibt da bitte einfach raus. Die Erwartung hat er übrigens ziemlich konsequent für seine Familie und die habe ich eben auch für meine.
Da teilen wir eine Meinung. Jetzt, wir sind schon quasi auf der Zielgeraden, aber vorher kommen noch 5 lustige, quälerische, was auch immer Fragen. Ich weiß es nicht. Wir haben also 5 Fragen der anderen Leute und 5 andere Leute. Und Tanja Kumst, hier vorne mit roten Schal, von der Szene Hamburg, hat eine Frage. Verlegerin, nicht Journalistin, Verlegerin, Chefin. Da mal los.
Stimmt nicht, Journalistin.
Ja, auch, klar.
Genau, ich habe die Frage, welchen Stellenwert hat Kultur tatsächlich in Ihrem Leben? Also bei Ihnen natürlich die Frage eher Elfie oder von uns allen geliebte Fabrik. Was würden Sie bevorzugen?
Ja, ich glaube, dass Kultur einen extrem hohen Stellenwert in Hamburg hat und wir, glaube ich, eine Stadt sind, die so viel Kultur bietet wie kaum eine andere. Und tatsächlich, wenn Sie mich so fragen würden, würde ich wahrscheinlich eher in die Fabrik gehen.
Ah, sehr schön. Das freut uns zu hören. Wollen Sie erstmal weiter?
Herr Spahn, BE oder Berghain fällt mir so spontan ein.
Was war, Berliner Ensemble ist BE.
Ja, genau. Oh.
Ich mag eigentlich die Mischung, Berghain und Oper. Also das Berghain wird übrigens von einem Münsterländer betrieben, an der Stelle. Man traut uns das immer gar nicht zu, was wir so alles machen.
Ja, aber, dieses Verdeckte, Verborgene.
Aber unabhängig davon gehe ich am Sonntag in eine...
ins Berghain.
Nee, in die komische Oper.
Okay. Kai Gerullis, stellvertretender Geschäftsführer von der Handelskammer hier in Hamburg.
Ja, wir haben ja den Hamburger Hafen heute auch schon das eine oder andere Mal gestriffen. Herr Thiering, Sie sagten ja schon, wir sind leider weltweit mittlerweile raus aus den Top 20. Nichtsdestotrotz ist der Hamburger Hafen immer noch der wichtigste Hafen für Deutschland, drittwichtigste für Europa und vor allen Dingen ja auch großer Garant, was die Warenflüsse nach Berlin, auch nach Bayern angeht und so weiter. Das Interessante, was ich immer so merke, wenn ich mal in Berlin unterwegs bin und mich da auch mit der Politik unterhalte, dass der Hamburger Hafen unglaublich weit weg ist. Der hat zwar funktioniert, auch insbesondere in der Pandemie und auch jetzt in den Krisen, aber in den Köpfen der Berliner Politik, finde ich, ist der Hafen echt weit weg. Ich kann ja einmal kurz die Zahl sagen, 38 Millionen. Das ist die Summe, die der Bund jedes Jahr für alle deutschen Seehäfen zusammen ausgibt. 38 Millionen Euro, das ist nicht besonders viel Geld. Ich würde dann jetzt gerne einmal fragen, Herr Spahn, was können wir denn eigentlich tun, dass eine zukünftige Bundesregierung auch die Wichtigkeit des Hamburger Hafens, auch gerade in Zeiten der Krisen, noch mehr auf die Agenda nimmt und vielleicht diesen Hafen auch für uns alle ein bisschen stärkt? Und dann verbinde ich das gleich, Herr Thiering, was kann denn ein zukünftiger Hamburger Senat tun, um die Berliner Kollegen da auch vielleicht mal ein bisschen wieder in die Spur zu bringen? dass wir diesen Hafen brauchen?
Also die Bedeutung von des Hafens generell, aber auch der Häfen. Ich komme jetzt aus Nordrhein-Westfalen. Für uns ist auch, hören Sie jetzt in Hamburg vielleicht nicht so gern, aber der Hafen Rotterdam lebenswichtig. Ja, es ist so. Also Nordrhein-Westfalen würde ohne Rotterdam auch nicht funktionieren. Und generell, damit ich es europäisch mal nehme, haben wir ein hohes Interesse daran, auch als Exportländer gut funktionierende Häfen zu haben. Deswegen, wir haben über eine Hafenstrategie des Bundes, gerade in Fragen, wo es auch um Souveränität geht, auch mit China mitzuhalten. Ich meine, dass China hier am Ende dann doch eingestiegen ist, beschwert mich bis heute. Ich hätte lieber eine andere Lösung. Ich weiß, Sie sehen das zum Teil anders. Ich hätte lieber eine andere. Wir können auch nicht in Shanghai Hafenanteile kaufen. Ich hätte lieber eine andere Lösung gehabt. Aber ja, der Bund kann und muss mehr tun, eine Hafenstrategie haben und dann aber auch ein bisschen ausdifferenzieren, welcher Hafen macht was. In Wilhelmshaven passieren andere Dinge als in, oder in Emden war ich gerade, eine ganz andere Art von Hafen, auch mit Blick auf Offshore. Eine Hafenstrategie, wo dann je nach Funktion des Hafens auch eine entsprechende Unterstützung da ist. Wenn die Stadt selbst ihren Hafen auch entsprechend nach vorne bringen will, da fängt schon bei Vertiefen, glaube ich, an, das Thema, ne?
Ja, genau, das ist, glaube ich, der Punkt, da würde ich direkt reingehen. Ich glaube, dass die Wichtigkeit des Hamburger Hafens nicht nur in Berlin zum Teil nicht erkannt wird. Ich glaube, dass Friedrich Merz das sehr wohl erkennt, weil ich gerade mit ihm drüber gesprochen habe. Aber dass es ja selbst in der Hamburger Politik nicht überall ankommt, dass der Hamburger Hafen als Tor zur Welt für uns elementar wichtig ist. Nicht nur für Arbeitsplätze, für Wertschöpfung, für alles, was dazu gehört. Wenn wir einen Koalitionspartner im Senat haben, der permanent den Hamburger Hafen und den Fortschritt dort torpediert, dann muss man sich die Frage stellen, ja, welchen Stellenwert hat dieser Hafen, unser Hafen, in dem aktuellen Senat? Und ich kann Ihnen nur sagen, und das ist kein Geheimnis, wenn wir als CDU ab März regieren, wo wir alles dran setzen werden, dann wird der Hafen wieder einen neuen Stellenwert in Hamburg bekommen. Und ich werde alles daran setzen, dass es in Berlin genauso ist. Die 38 Millionen, die Sie angesprochen haben, ist natürlich ein Witz. Wenn wir uns anschauen, dass die HPA alleine pro Jahr 200 Millionen Euro mehr braucht, nur um den Status quo zu halten, was die Infrastruktur angeht, dass die Kaimauern nicht weiter wegrotten. Also da sieht man auch, Hamburg muss deutlich mehr tun. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Aber das Ganze wird am Ende nicht ohne die Unterstützung des Bundes funktionieren. In der finanziellen Lage ist Hamburg leider nicht. Und gerade die Bundespolitik und auch Olaf Scholz, hätte ich mir eigentlich gedacht, als ehemaliger Bürgermeister, dass er den Stellenwert und die Notwendigkeit eines Hamburger Hafens erkennt, hat er nicht getan. Aber klar ist, der Bund muss sich seiner Verantwortung dort bewusst sein und muss künftig mehr Geld in die norddeutschen Seehäfen investieren. Aber das ist schon platziert. Und wenn wir dann regieren, ab März, dann könnten wir das natürlich noch besser nach Berlin tragen. Ich habe das Gefühl, dass der aktuelle Bürgermeister da nicht stringent genug in Berlin unterwegs ist.
Im Interesse von Herrn Spahn und der Deutschen Bahn bitte ich um relativ flüssig kurze Fragen und auch Antworten jetzt. Katrin Wirth-Überscheer, Chefin dieses wunderbaren Hotels und auch im DEHOGA engagiert.
Korrekt, Vizepräsidentin, vielen Dank.
So.
Herr Spahn, wenn Sie alle Syrer nach Hause schicken, dann müssen Sie leider wieder mit dem Kellnern anfangen. Weil das treibt uns natürlich um, wenn wir solche Angebote hören. Aber das ist etwas anderes. Wir sind eine gebeutelte Branche. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Und wir sind aber auch die Integrationskultur, eines der wichtigsten Integrationskulturen und Branchen. Wir leiden unter Bürokratie und unter Fachkräftemangel. Auf was dürfen wir uns ganz konkret freuen? Auf was dürfen wir vertrauen? Was wird besser?
Ich kann so einen Dreierpack machen, so einen kleinen vielleicht. Das eine ist, Überstunden steuerlich besser stellen. In der Gastro werden ziemlich viele Überstunden auch gemacht, weil man immer wieder länger bleiben muss und einspringen muss. Also wer die Überstunden macht, soll auch steuerlich was davon haben. Heute bleibt netto oft nicht viel davon übrig. Arbeitszeit flexibilisieren, habe ich gerade schon gesagt. Wenn es eine Branche gibt, dem anderen auch. Aber in der Gastro ist halt mit diesen maximal 8 Stunden und der starken Regulierung, die wir haben, ist sehr schwer, hin zu einer Wochenarbeitszeit. Ich glaube auch, das würde vielen Beschäftigten sogar besser gefallen. Und das Dritte wäre, die Mehrwertsteuer wieder auf 7% zu senken, mitten in der Krise, mitten in Zeiten der Inflation. Wir sehen übrigens in der Gastro die Insolvenzzahlen sehr stark steigen. 3,5 Milliarden aus dem System dort zu ziehen über eine Steuererhöhung, was es ja war, auf 19% wieder, zwingt alle in die Knie. Und das Vierte und Letzte muss ich jetzt noch sagen, wissen Sie, wir haben aber auch ein paar 100.000 Bürgergeldempfänger erwerbsfähig. Und ich habe nichts dagegen, ich bin sogar dafür, dass wir auch Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland holen. Ich würde aber gelegentlich auch ganz gerne mal schauen, welche Potenziale wir sonst noch so hier bei uns auch im Land haben. Und wenn wir da eine gute Kombi hinmachen, kriegen wir vielleicht auch wieder ein besseres Arbeitskräfteangebot zusammen.
Mitra Kasai von All Inclusive, aber auch Musikmanagerin und seit vorletzter Woche Gewinnerin der Goldenen Bild der Frau. Kurzen Applaus nochmal für Mitra.
Ja, moin. Nach heute habe ich sehr viele Fragen, aber ich habe eine Frage mitgebracht. Ich bin ja viel in Pflegeeinrichtungen ehrenamtlich tätig. Vielleicht können Sie sich die Frage aufteilen. Ich habe sie aus den Chefetagen zusammengeflickt. Wie möchten Sie die Pflegesituation verbessern? Was werden Sie dagegen unternehmen, dass so viele Heime wegen des Personalmangels schließen müssen? Warum ist es für ausländische Kräfte mit einer Ausbildung im Heimatland so schwer und aufwendig, in Deutschland deren Ausbildung anzuerkennen? Und Pflegeeinrichtungen ersticken in dieser ganzen Bürokratie, um die Anerkennung der ausländischen Pflegekräfte geltend zu machen. Und in der Zeit könnte man eigentlich schon arbeiten. Danke.
Vital, du könntest Politikerin werden, du machst nämlich auch nicht das, was ich mir wünsche. Aber gut, ich hoffe, die Politiker machen das jetzt und geben kurz Antworten.
Ich möchte gerne noch eine Sache sagen. Ich bewundere Ihr politisches Engagement sehr und bewundere auch Ihr Selbstbewusstsein. Echt, meine ich nicht ironisch.
Das wäre jetzt für sich ein abendfüllendes Thema in der Pflege.
Ja. Nein, eher nicht.
Also ich mache kurz die zwei Hauptthemen. Das eine ist, Anerkennung ausländischer Abschlüsse ist ein Thema. Wir müssen auch vor allem weg von diesen, mach ein Beispiel. Ich habe ja selbst im Kosovo geworben, auch um Pflegekräfte. Wir haben im Kosovo 2-3 Pflegeschulen. Da sind übrigens junge Menschen, die waren noch nie in Deutschland, sprechen fließend Deutsch, weil die sagen, wenn ich bei euch erfolgreich sein will, muss ich die Sprache können. Beeindruckend. Was machen wir? Da kommen vielleicht ein paar hundert jedes Jahr und wir prüfen bei jedem Einzelnen, was er kann und nicht kann. Anstatt zu sagen, wer an der Schule war, wir kennen das Curriculum, wir machen einmal die Zulassung der Schule und dann wissen wir, ob es möglicherweise in Deutschland noch Nachholbedarf, dann gibt es den Kurs noch dazu und dann können die alle starten, aber nicht diese Einzelfallprüfung. Das haben wir modellhaft probiert, dann waren wir am Ende in 6 Monaten regelhaft durch, ist immer noch lang, aber 6 Monate von Antragstellung bis kann arbeiten, ist in der aktuellen Situation relativ schon mal beschleunigt. Und ich würde mir wünschen, dass wir das mit mehr Ländern schaffen, dieses Standardisierte zu machen. Das sind genau die, die wir brauchen. Übrigens, Pflegekräfte können sich aussuchen, wo sie hingehen. Die sagen mir im Kosovo, warum soll ich nach Deutschland kommen? Wir glauben ja immer, alle wollen zu uns. Ich gehe in die Schweiz, da habe ich netto viel mehr. So, dann musst du erstmal eine gute Antwort haben. Bringt mich zum zweiten Punkt, Arbeitsbedingungen. Bezahlung haben wir in den letzten 3-4 Jahren echt was geändert. Also wenn Sie schauen, was Sie mittlerweile in der Alten- wie in der Krankenpflege verdienen können, ist das schon nicht schlecht. Das wage ich zu sagen. Klar, es ist die Lebenskosten in Hamburg nochmal anders als bei mir im Münsterland. Aber wer bei mir im Münsterland mit 4.500 nach Hause geht, ist schon mehr als mancher Geselle da hat. Da ist enorm was passiert, ohne die Dienste schon dabei. Das Hauptproblem sind die Arbeitszeiten, dieses nicht planen können, am Wochenende gerufen zu werden, diese Belastung, die da ist. Und da ist so ein Henne-Ei-Thema. Sie brauchen mehr Leute, damit sie das besser verteilen können. Es kommen nur mehr Leute, wenn es besser verteilt ist. Und da müssen wir uns so langsam rausdrehen. Mein Gefühl wäre, durch die bessere Bezahlung und auch ein paar Änderungen, die wir schon bei der Bürokratie gemacht haben. Sie müssen nicht mehr aufschreiben, was alles war, sondern nur, was anders war als sonst. Um nur mal ein Beispiel zu nehmen, ein ganz banales, haben wir eigentlich angefangen, die Kurve da in eine andere Richtung zu nehmen. Wir merken nur eins gerade, die Aufgabe lasse ich Ihnen. Ich habe nämlich noch keine Lösung, dadurch wird es unendlich viel teurer. Wenn wir die Pflegekräfte besser bezahlen, was wir richtigerweise tun, haben wir gerade in der Pflegeversicherung ein ziemliches Loch. Es gibt aus meiner Sicht nur eine Lösung, Wachstum. Wir werden das alles nur können, wenn wir wirtschaftlich endlich wieder wachsen, sonst wird das nichts.
Jetzt hat Frank Berning, Chef von Dokio, also aus dem Kreativbereich, bestimmt eine Frage an Dennis Thering, damit er da nicht einnickt.
Ja. Noch hellwach.
Der ist noch hellwach.
Okay, also, dann doch an Jens Spahn.
Wunderbar. Ja, ich habe eigentlich so viele Fragen jetzt, aber ich würde doch lieber eine Frage stellen gerade an Herrn Spahn, weil mir fällt auf, also man nennt das ja gerne so Polarisierungsunternehmer. Also Menschen, die mit dem Gerechtigkeitssinn und dem Empfinden der Menschen ja aktiv spielen. Und wenn man sich jetzt so Ihren Social-Media-Kanal anschaut, ist das ja auch ein Triggerpunkt, den Sie sehr, sehr gerne benutzen und auch sehr gerne halt aus dieser Emotion heraus Dinge tun. Und man kann jetzt sagen, das ist hart, man kann sagen, das ist sehr, sehr polarisierend. Gibt es denn auch auf der anderen Seite was, was Sie richtig lieben, wo Sie sagen, ich habe genau den gleichen Enthusiasmus politisch in dieses Projekt, das liebe ich so doll, wie ich viele andere Sachen gerade sehr, sehr hart kritisiere und auch hier und da vielleicht Grenzen überschreiten, was dann bei jedem Einzelnen dann an der, also in der Wahrnehmung liegt. Nur was lieben Sie politisch? Wo sagen Sie, das ist mein Thema, dafür brenne ich und das ist alle Liebe, die ich habe, steck dich da ein.
Nein, also das braucht was länger dann im Zweifel. Ich möchte einfach wieder, dass wir wieder stolz auf Deutschland sein können, dass das Land wieder funktioniert, dass Deutschland wieder stark wird. Ich brauche keine, also das ist meine Idee, wo ich gerne wieder hin möchte, dass wir 2030 wieder dieses starke Exportnation, Industrieland mit sozialem Zusammenhalt, wie wir es mal hatten, wie es gerade auf der Kippe ist, in Frieden und Freiheit mit unseren Nachbarn sind. Klingt banal. Wir haben die letzten 3, 4, 5 Jahre gelernt, alles von dem, was ich gerade gesagt habe, ist voraussetzungsvoll. Nichts von dem passiert von alleine. Und das ist das, was ich liebe, dieses Land. Ich möchte, dass es dem Land gut geht. Und das treibt mich an. Und ja, dafür braucht es Debatten. Und Debatten, ich bin übrigens der festen Überzeugung, wer will, dass die demokratische Mitte insgesamt wieder attraktiver wird, der muss auch dafür sorgen, dass innerhalb des Spektrums der demokratischen Mitte die Debatten stattfinden. Und ja, gelegentlich auch mal strittig stattfinden. Wir müssen auch lernen, Streit wieder auszuhalten. Wie oft erlebe ich das in Veranstaltungen, wenn ich mein Job, ich bin Vize für Wirtschaft, Robert Habeck mal schärfer kritisiere, wie dann alle so ganz unwohl sich fühlen. Wie kann der denn so klar sagen, dass er was anders sieht oder falsch findet? Und ich sage, wir müssen das wieder lernen, es auszuhalten, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und trotzdem sich ja zumindest mal respektieren, vielleicht sogar wertschätzen kann. Und dazu möchte ich einen Beitrag leisten durch gute Diskussion. Wenn Sie sagen, an der einen oder anderen Stelle würde ich mir das anders wünschen, nehme ich das gerne mit. Ich glaube nur, wir müssen das echt ein bisschen wieder miteinander aushalten lernen. Und ich nehme schon für mich in Anspruch, bei dem, wie ich formuliere, bei dem, wie ich Positionen einnehme, dass ich das schon alles in der nötigen Differenzierung, aber eben auch Klarheit mache. Nichts ist schlimmer als Einheitssoße. Wenn Sie die Leute verlieren wollen, dann machen Sie demokratische Mitte ohne Unterschied und dann suchen die sich den Unterschied woanders. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, wieder zu diskutieren.
Zum Abschluss des Abends wollen wir natürlich wissen, hier ist nicht nur dieser wunderbare Meierlikör. Ja, Herr Spahn, Sie dürfen die gleich aufmachen. Aber vorher wollen wir mal Glückskekse ziehen. Dennis Thering und Jens Spahn machen schon mal die Glückskekse auf.
Kriegen Sie auch einen?
Und ich kriege auch einen. Und ich würde aber gerne von Dennis Thering auch noch wissen, die Koalition mit den Grünen wird im Süden kritisiert. Also ich meine jetzt nicht im Süden von Hamburg, sondern Herr Söder hasst ja fast die Grünen. Wie sieht's denn hier in Hamburg aus, Dennis Thering? Ist eine Regierungskoalition mit den Grünen, also mathematisch jetzt gerade in der Sekunde nicht, aber irgendwie inhaltlich vorstellbar?
Ja, inhaltlich ist das tatsächlich sehr schwer. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die Schnittmengen mit der SPD hier in Hamburg zur CDU sind deutlich größer. Im Übrigen auch zwischen SPD und Grünen sind sie größer zur CDU von Seiten der SPD. Aber wir werden sicherlich nicht den Fehler machen, uns hier auf irgendeine Koalition festzulegen. Den Fehler hat Peter Tschentscher gemacht. Das hilft nicht in der heutigen Zeit. Wir wollen ein starkes CDU-Ergebnis. Dann gucken wir, wo wir am Ende am besten für die Stadt mitfahren, was am besten rauszuholen ist. Aber klar ist, aktuell kann ich mir eine Koalition inhaltlich mit den Grünen in Hamburg nur schwer vorstellen. Jetzt haben wir noch 3 Monate und dann gucken wir mal, wie es nach der Wahl aussieht.
Herr Spahn, stehen Sie Herrn Merz näher oder Herrn Söder? Ich kann es mir ja fast denken, aber... Also Koalition mit den Grünen möglich?
Beide sagen ja im Kern das Gleiche.
Oh,
ja.
Das müssen wir jetzt hören.
Ich komme ja aus der Notwendigkeit eher da heraus. Was brauchen wir? Deutschland braucht, das ist meine feste Überzeugung, einen Politikwechsel. Wenn wir dieses Vertrauen zurückkriegen wollen, müssen wir zumindest, die Mehrheit will, nicht alle, die Mehrheit will eine andere Politik. Das zeigen uns die Umfragen, das zahlen uns die Wahlergebnisse der letzten 3 Jahre in Europa, in den Ländern. Und die will nicht nur ein bisschen eine Variante, eine andere Politik. So, und daraus ergibt sich die Notwendigkeit. Und dieses Land ist so wenig links wie lange nicht. Die Mehrheit in der Gesellschaft ist Mitte rechts, wenn Sie mal so die Themen durchgehen und die Wahlergebnisse durchgehen. Diese Mitte-Rechts-Mehrheit, die gesellschaftliche, kann sie nicht bilden wegen der extremen Rechten, mit der wir sicher nicht koalieren wollen und werden. Und dadurch kommt es immer wieder zu Mitte-Links-Koalition. Aber wie lange hält das eine Gesellschaft aus, die in Mitte, Mehrheit Mitte-Rechts ist, wenn sie andauernd nach links regiert wird? Und das ist, glaube ich, das, was wir im Moment haben. Und deswegen ist meine Antwort auf die Frage, ob und überhaupt mit wem und warum koalieren, der einzige Punkt ist, kann man den Politikwechsel in der Wirtschafts-, in der Migrations-, in der Sicherheits-, in der Energiepolitik durchsetzen und umsetzen, oder kann man das nicht? Und da sage ich dann auch, liebe Deutsche, wenn ihr den Politikwechsel wirklich wollt, müsst ihr uns so stark wählen, dass wir ihn auch durch- und umsetzen können. Und wenn ihr das nicht macht, dürft ihr euch anschließend nicht über die Kompromisse beschweren. Ich glaube, man muss es am Ende in der Klarheit auch sagen. Und so gehen wir in die Wahl. Soll ich jetzt vorlesen?
Was nee, noch nicht. Erst sagen Sie ganz kurz eine Antwort. Finanzminister oder Wirtschaftsminister? Was wären Sie denn jetzt?
Ich habe mir das extra aufgehoben für heute Abend hier bei Ihnen.
Ja, ich ahne das. Na klar. Also, was ist es? Entweder oder.
Nix da. Erstmal eine Wahl gewinnen, dann schauen wir mal.
Ja, aber Sie haben ja gesagt, Sie möchten Minister werden. Ja,
das war ein Fehler.
Ah! Er gibt einen Fehler zu.
Ja,
sehr gut.
Ja, ich habe mich da. Ich habe in dem Gespräch. Ich glaube, die Leute mögen das auch nicht, zu Recht nicht, wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwie über sowas zu reden. Die wollen sehen, dass wir kämpfen und dann schauen wir weiter.
Kämpfen? Ist die falsche Partei, die das quasi. Also, die SPD hat ja Kämpfen auf ihren Wahlplakaten, das meine ich. Aber vielleicht wandern Sie ja noch rüber.
Wahlkampf ist, nein, ich habe den Eindruck, Bürgerinnen und Bürger wollen zu Recht sehen, Wählerinnen und Wähler, dass man sich anstrengt, dass man das nicht für gegeben und sicher nimmt. Ich komme aus einer Region, wo wir seit 70 Jahren eine absolute Mehrheit haben. Und ich weiß, die muss sich jedes Mal aus Neue erarbeitet werden. Die kommt nicht dadurch, dass wir sagen, ist schon so, sondern dass man kämpft. Deswegen heißt es Wahlkampf.
Sehr gut. Dennis Thiering, was haben Sie denn jetzt da in Ihrem Glückskeks gehabt?
Das interessiert Sie jetzt, ne? Ja. Also ich hätte es fast nicht besser formulieren können. Nichts kann Sie aufhalten, Sie gewinnen.
Da müssen wir aber nachher noch ein Foto von machen.
Den nehme ich mit nach Hause.
Jens Spahn?
Kijk gewoon en je zult veel leren.
Ah, okay. Sie können also Holländisch, das wollte ich vorhin noch fragen.
Ich praat ook in Nederlands, ja, jo. Klopt. Also beobachte einfach und du wirst viel lernen.
So.
Also es stand auch auf Niederländisch hier, deswegen habe ich es.
Ja. Ich lasse das jetzt mit den anderen Sprachen. Leben ist, als müsse man Honig von Dornen lecken.
Oh.
Ich finde, das bringt den Abend gut auf den Punkt. Er hatte sehr viel Honig, er hatte aber auch ein paar Dornen. Ich hoffe, Sie können das gut aushalten. Als Balsam und auch als Medizin gebe ich Ihnen beiden eine Flasche Meierlikör mit. Herr Spahn, vielen Dank, dass Sie extra hier rübergekommen sind. Das weiß ich sehr zu wertschätzen, auch wenn ich nicht immer Ihrer Meinung bin. Das kam, glaube ich, durch. Aber vielen Dank für die Auseinandersetzung, für Ihre Antworten, für den aufschlussreichen Abend. Dennis Thiering, dir alles Gute für die Weihnachtszeit und auch natürlich für die Zeit danach, weil das wird ja anstrengend genug für Sie beide. Insofern, das war Was geht? N-Club fragt nach. Herzlichen Dank. Und Ahoi. Ihr Lieben, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder mitbekommen habt, bei Ahoi Radio gibt es Mittwochabend dieses Gespräch nochmal. Und da, wo es Podcasts gibt, kann man sich das dann auch alles nochmal anhören. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei unseren Partnern, dem Reichshof. Schön, dass wir hier sein durften. Und vielen Dank dem Team an dieser Stelle, vor allen Dingen Kai Schneider, der kann es nicht hören, aber er wird es jetzt vielleicht irgendwie übertragen bekommen, der mich wunderbar auf diesen Abend hier vorbereitet hat. Herzlichen Dank und auch dem Rest des Teams vielen Dank und danke auch der Zeit. Donnerstag wieder am Kiosk. Danke.
Fürs Zuhören. Das war Was geht? N-Club fragt nach. Präsentiert von der Zeit und Ahoi Radio.